Bits und so.
Tim Heitzel, Wunderfilm, da sind wir vom Alpenblock.de, Alex Olmer.
Guten Abend.
Das ist Carlo Kaisermeck und Leo Becker.
Guten Abend.
Sebastian Stingel-Wölfle.
Servus.
Servus miteinander. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes reden, aber jetzt habe ich gerade vor der Sendung, schicke ich immer mit meiner API, mit dem Slackbot, schicke ich diesen Tweet raus. So, Sendung ist jetzt dann real life und dann kann man, das hat jetzt gepostet zu Mastodon und zur iOS-App und zu Twitter. Und dieser Code, der lief jetzt seit 12 Jahren quasi unverändert. Ja? Also Twitter API 1.1, so das gute alte Zeug, weil die 2 gab es dann natürlich noch nicht. Und jetzt haben wir lange drauf gewartet, wann Twitter hat angesagt, irgendwie API wird abgedreht, niemand darf mehr posten. So vor einer Weile habe ich gesagt, ja okay, dann gehe ich halt, egal. Und jetzt hätte ich eigentlich heute gar nicht mehr drüber geredet, weil sie haben das dann vorgestern abgedreht, kam so eine E-Mail, deine App namens Bits und so wurde revoked und geh weg. Und diese E-Mail haben ganz viele Leute bekommen. Die haben halt so die ganzen Bots bekommen, die halt so jeden Tag 25 niedliche Karnickelbilder posten. Und das ist jetzt für die auch tragisch, weil selbst wenn die jetzt in die neue API den neuen Key hätten haben wollen, sagen die niedlichen Karnickel, dass die API 2 hat jetzt erstmal keinen Endpoint, um Bilder hochzuladen.
Oh.
Ja, also dann kannst du ja keine niedlichen Karnickelbilder mehr hochladen und so. Ja, also ist schlecht. Und ich hatte ja auch vor 2 Wochen schon mal da dieses Formular zum Spaß ausgefüllt und hingeklickt und dann haben sie gesagt, nee, das Formular ist kaputt, für einen neuen Key beantragen ist schlecht. Jetzt haben sie aber vorgestern auch offensichtlich ganz viele Bots abgeklickt, die halt nicht irgendwie Spam geschickt haben, sondern so offizielle Katastrophenmeldungen und Staumeldungen und irgendwie Flutwarnungen in den USA, die halt auf Twitter rausgehen und Feuerwehrmeldungen und und gestern haben sie dann das Ding tatsächlich abgedreht gehabt und jetzt heute vor der Sendung schicke ich das Ding raus und es kommt wieder auf Twitter rausgefallen, weil sie die Keys wieder aktiviert haben.
Oder also hatten sie sie wirklich deaktiviert?
Ja, ja.
Oder haben sie es nur angekündigt?
Nee, sie haben es wirklich deaktiviert. Das war gestern die Terminankündigung für die Sendung. Die ist nicht rausgefallen auf Twitter. Und jetzt ist es wieder aktiv, weil so viele Leute halt geschrien haben, ey, das ist wichtig, dass die dummen Tweets rauskommen, weil natürlich das auch diverse Organisationen, die jetzt da was Dringendes zu melden hätten, so wie Überflutungen und Feuer und Zeug, klar, da halt auch dabei sind. Und es ist einfach jetzt, weißt du, wir müssen das nicht im Detail jedes einzelne Ding verfolgen. Da gibt es andere Podcasts. Der Kollege Horn zum Beispiel macht so ein tägliches Ding über das Ende von Twitter.
Okay.
Also wenn es nicht Gildo Horn ist, möchte ich es nicht hören.
Der Name des Podcasts ist Haken dran. Was sehr gut ist eigentlich. Mhm. Ja, ich habe den noch nicht angehört, weil ich sehe das ja auch alles selber. Ich muss das nicht nochmal, aber wenn man das nochmal vielleicht auch im Nachhinein sich dann durchhören möchte, was da passiert ist, dann kann man da Tag für Tag für
weiß
Tag.
Ich nicht. Das klingt so nach einer Serie, die man in seinem Leben nicht mehr schafft. Also, weißt du, so West Wing, das schaffe ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr. Der Twitter-Podcast, die Ereignisse täglich zusammengefasst nehmen. Aber es ist faszinierend. Aber gut, also ich meine, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das wie sich das weiterentwickelt, ja. Also ob sie jetzt da einzeln durchgehen und dann sagen, okay, dann Bits und so war doch nicht wichtig oder doch wichtig oder automatisiert dann irgendwie doch mal wieder alles abdrehen. Das ist, verhältnismäßig spannend, aber nicht wirklich.
Ja, und die ganzen anderen Kleinigkeiten, die halt nicht richtig funktionieren oder kaputt gehen, sie hatten doch vor einem Jahr oder 2 haben sie mal so Circles eingeführt, dass du so private Tweets an Personengruppen schicken kannst und so. Diese privaten Tweets, die sind jetzt in dieser For You-Timeline bei anderen Leuten rausgefallen. Ja, Privacy, da egal. Es ist tatsächlich auch nur eine Frage der Zeit, bis mal so ein Leak irgendwie alle DMs von allen Leuten abgreift, weil
ja, das kann ich mal
natürlich. Ja. Es ist so unfucking fassbar, wie man das an die Wand fahren kann. Ja, und ich weiß es nicht, es ist wirklich ein Drama.
Wird schon in die Geschichtsbücher eingehen, so wie man es nicht macht. Mhm. Also glaube ich so als Beispiel. Also mein letztes Beispiel ist nur, ich habe mal wieder ein Archiv angefordert und es kommt nicht. Also das Twitter-Archiv, weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch vorbei, aber man kann den Anforderungsbutton noch drücken. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, also es ist jetzt irgendwie 4 Tage, glaube ich, her oder so. Kann schon sein, dass es vielleicht verzögert kommt, aber vielleicht kommt es auch gar nicht mehr. Also die Seite bricht schon, muss man schon ernsthaft sagen.
Dann ist halt solche Geschichten, dass sie halt irgendwie, wer auch immer, deutsches Ministerium hat NetzDG-Geschichten an Twitter hingeschickt, antwortet niemand mehr, außer mit einem Poop-Emoji. Mhm. Und da ist halt irgendwie alle gefeuert, alle, niemand weiß mehr, was da ist. Es ist wirklich.
Er hätte ja auch niemand erwarten können.
Also diese, der Bits und Support, weißt du, ist auch wurscht. Ja, das gibt es in der iOS-App und gibt es auf Mastodon. Und ich habe jetzt auch mit dem Webpush mal ein bisschen rumgespielt, wie das mit dem Webpush funktionieren würde. Und das wird soweit auch funktionieren. Ich habe es auch so weit gebracht, dass mir der Firefox sagt, irgendwas passt ihm nicht.
Okay, ja, also alles, was Firefox am besten kann. Ja.
Und der Firebase, der Service von Google, in dem ich das laufen habe, oder laufen haben würde, dann der sagt, dass er meinen Safari hier nicht mag. Der kann das aber eigentlich. Also eigentlich kann ja mein Safari von was habe ich da drauf? Monterey, der kann ja eigentlich schon Webpush. Der wurde ja auch schon, der wird ja von anderen Seiten auch vollgespammt mit willst du nicht mal.
Ja, wobei Webpush war dann ja nochmal eine extra Geschichte, aber der müsste ja, weil du kriegst ja die aktuelle Safari-Version ja noch für Monterey und für Big Sur, glaube ich, auch noch, oder? Insofern.
Wenn das der Fall ist, sollte der Push gehen.
Müsste zumindest Webpush auch mit runtergekommen sein in die zwei vorausgehenden macOS-Versionen.
Ja, aber sagt mir dieses JavaScript vom Google, sagt mir, dieser Safari ist nicht supported. Mache ich nicht.
Ah, okay.
Also
okay.
Vielleicht mache ich es falsch, aber der will mit dem auf jeden Fall nicht.
Also ich bin mir nicht 100% sicher. Also es ist ja manchmal so, dass Apple manche Funktionen von der neuesten Safari-Version dann doch auch der neuesten macOS-Version vorbehält. Also in dem Fall halt macOS 13. Aber bei Webpush bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht eigentlich auch in den älteren. Also die haben ja dieselbe Versionsnummer. Es ist ja überall Safari 16.x halt, auch in macOS 12 und macOS 11.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich das mal so ein bisschen angespielt und es ist du musst zwangsläufig, damit du diesen User dann registrieren kannst, musst du noch ein Stückchen Code in deiner Wolke laufen haben. Das kann auch entweder irgendein Node.js oder ein PHP oder sowas sein, der dann die Registrierung beim Server erledigt. Das ist, finde ich, Quatsch, aber ist halt so und das müsste man dann halt noch reinkleben. Das wäre dann noch so eine Sache. Aber ich weiß nicht, wie man, also so völlig. Wie kann man denn so schlecht kommunizieren? Wie kann man denn nonstop irgendwelche Sachen ansagen, dann nicht umsetzen, dann doch machen und dann zurückrudern? Und jedes Mal wieder. Das kann doch nicht sein.
Ja, es fehlen einem ernsthaft die Worte. Ich weiß auch nicht. Also es ist einfach schmerzhaft mit anzuschauen und eigentlich will ich wegschauen und kann aber auch nicht ganz wegschauen. Und es ist ist eine recht traurige Angelegenheit. Und es gurkt ja so seltsam vor sich hin. Also ich meine, es passieren ja auch Sachen oder wird auf jeden Fall, ich meine, die Aufmerksamkeit ist ja immer noch extrem hoch und jedes Ding zieht natürlich so eine ganze Flut an Nachrichten dann hinter sich her und eigentlich weiß ich nicht, ob es besser wäre, es halt weg zu ignorieren. Auf der anderen Seite ist ja auch so, dass zumindest ja ein Teil von Twitter auch immer noch lebt, kann man sagen. Also ich meine, der Dienst per se ist zumindest noch erreichbar und online. Es wird auch noch Content dort gepostet. Es gibt dort Leute, die dort weiter kommunizieren, sich unterhalten. Also es finden schon ja Dinge immer noch auf Twitter statt. Also so ganz kann man das ja auch nicht von der Hand weisen. Das kann man irgendwie versuchen wegzuwünschen, aber es ist ja nun einfach mal so. Also das ist ja, also trotz all diesen Einzeldramen und den Desastern rund um die API, die jetzt natürlich sehr spezifisches Publikum erwischen vor allem und natürlich die Nutzer, die halt gern halt die anderen Clients benutzt haben, das natürlich auch alles ein sehr kleiner Kreis wahrscheinlich gewesen ist, unterm Strich dann. Aber es ist natürlich, es ist halt trotzdem ist irgendwie Twitter selbst ist immer noch da. Erstaunlicherweise nach all den. Es scheint recht schwierig zu sein, so einen Dienst einfach komplett kaputt zu machen.
Naja, also Twitter Inc. ist nicht mehr. Ne? Also die Firma namens Twitter, die hat es jetzt gerissen und hat er umgezogen in eine, ich glaube Nevada, in eine Firma namens X. Mhm. Ja. Und mal sehen, was das dann bedeutet. Da gibt es auch lustige Fragen von den Anwälten, die sich damit auskennen, was jetzt der Unterschied ist zwischen so einer Delaware Company und wie das in Nevada funktioniert, aber da bin ich dann auch raus.
Also ja, gut.
Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja dieses was ankündigen, das dann nicht machen, dann was anderes ankündigen, dann doch das erste machen und dieses ganze Hin und Her, das ist ja nichts Neues. Das hatten wir bei Tesla genauso. Der Unterschied ist nur, dass da halt irgendwann Autos rausgefallen sind, die alle geil fanden und die was besser konnten als alle anderen. Das ist bei Twitter gerade sehr, sehr schwierig. Also, weil sie, die hatten ja schon das, ein Auto, das sehr gut war, ein Bus irgendwie oder ein Zug und jetzt haben sie halt den Zug Dinge abgeschraubt und dann hin und her und fällt am Schluss fällt halt irgendwie ein Dreirad raus und das ist halt nicht mehr, nicht so geil wie bei Tesla damals, wo für die damaligen Zeiten coole Autos rausgefallen sind. Das lässt halt schon einfach auf einen Management-Stil hinweisen, der vom selben Management halt gelebt wird.
Ich habe halt schon das Gefühl, dass es abfärbt mittlerweile. Dass du bei normalen Leuten, in Anführungszeichen, schon mitbekommst, so okay, Management von Twitter scheint komplett irgendwie gegen die Wand zu fahren. Man hört ja nur noch komische Geschichten so. Weiß nicht, ob diese anderen Firmen, ob ich da jetzt irgendwie Autos kaufen sollte und so weiter. Also ich glaube, die Reputation hat schon echt gelitten. Also ist vielleicht nur eine sehr subjektive Wahrnehmung, ja. Aber wenn er als Person sich da nicht aus diesen anderen Companies mal rauszieht bald, dann geht es ja nur weiter bergab. Also ich glaube wirklich ernsthaft, das hat ja nichts unbedingt miteinander zu tun, obwohl man kann sich nicht so sicher sein, wenn er überall seine Finger reinsteckt und irgendwie unter der Woche das macht und am Wochenende irgendwie nebenbei noch Twitter führt, wie sehr sich das bedingt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute einfach auch jetzt mittlerweile skeptisch den anderen Firmen gegenüber stehen und einen schlechten Eindruck haben.
Also er hat jetzt gerade den ehemaligen Chef von Tesla China, hat er jetzt zum Chef von Tesla Automotive ganz gemacht, Tom Zhou. Der ist erwachsen, der sieht so aus, wenn er auf der Bühne steht, als wüsste er, wovon er redet. Der hat Tesla in China groß gemacht und meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass Elon sich jetzt mit Twitter irgendwie kaputt spielt, ja, und noch mehr Geld versenkt und dass einfach erwachsene Leute den Tesla übernehmen können.
Das wäre voll sinnvoll. Also das wäre ja, wie Alex schon sagt, wäre die Reputation schon sinnvoll. Weil, also gerade wir haben natürlich jetzt das Problem, dass wir halt gesehen haben, dass, wie Elon Musk halt Autos baut, dass wir gesehen haben, wie er, also nicht er selber vielleicht, auch wenn er das immer gerne behauptet, wie er Raketen baut und ich habe ja keine Ahnung, wie man Autos und Raketen baut. Und jetzt sehe ich halt, wie er Software und Firmen und Softwareunternehmen führt und da weiß ich halt, wie das eigentlich laufen soll und wahrscheinlich war das dasselbe Problem halt bei den anderen Buden auch, da haben wir es halt nur nicht gerafft, dass das vielleicht so nicht nachhaltig ist, weil das sah ja immer nachhaltig aus und vielleicht haben ja die Space Bros oder die Autohersteller-Bros auch gesagt, boah, was macht denn er da? Ist der nicht mehr ganz knusper oder? Keine Ahnung, da habe ich einfach zu wenig reingeguckt. Naja, und es wäre tatsächlich schön, wenn der Tom jetzt irgendwie sich um einen Tesla kümmert und vielleicht halt auch das Gesicht von Tesla sein kann in Zukunft, wobei ich halt irgendwie auch nicht glaube, dass Elon Musk die Eier hat zu sagen, ja, ich halte mich da jetzt raus, das soll jetzt jemand anders machen, ich stelle mich auch nicht mehr dauernd auf die Bühne, weil offensichtlich finde er sicher geil.
Ja, ne? Das ist halt, das hat nichts halt irgendwie mit mutig zu tun, sondern das ist halt ein persönliches Problem, dass du im Rampenlicht stehen musst und die Geschichte sein musst und wenn du schau einfach mal in die anderen großen geführten Firmen, wenn du da tief einsteigst, dann kennst du vielleicht den, der die führt und vielleicht kennst du auch die eine oder andere Geschichte, die diesen CEO dann begleitet, aber letztendlich sind das so wirklich gesichtslose Leute für die meisten Leute. Und das ist ja auch so gewollt, weil du nicht von einer Einzelperson abgefärbt auf das Unternehmen blicken lassen möchtest. Und bei Tesla hat es halt geholfen durchaus in der Vergangenheit, das muss man auch sagen. Ja, also so eine prominente Führungspersönlichkeit. Bei Apple hat es logischerweise war es ein großer Selling Point, aber es kann halt genauso gegen die Wand fahren. Und ich habe gerade das Gefühl, dass er als Person halt diese Firmen halt sehr negativ beeinflusst. Und Leute einfach sagen so dann, ja, nee, dann lass mal das. Scheint ja alles irgendwie ein bisschen Kindergarten zu sein. Und ja, ist bestimmt nicht. Also wenn er clever ist, dann macht er diesen Schachzug und zieht sich zumindest irgendwie symbolisch daraus. Und dann setzt da jemanden hin, der einfach so ein gesichtsloser CEO ist, der und die Firma. Ich meine, was hast du jetzt von dem von Uber, der Firma? Ja, die hatten ein sehr prominentes Gesicht dort sitzen mit vielen Skandalen und so weiter. Und die haben jetzt auch jemanden hingesetzt, der recht unscheinbar einfach ist und kaum Geschichten irgendwie rausfallen lässt. Und ich meine, die Firma dann tümpelt dann einfach so weiter, recht erfolgreich vor sich hin, muss man im Fall von Uber sagen, definitiv.
Freund von mir wollte mal ein Elektroauto ausprobieren. Und dann hat er das 1 bei Sixt gebucht, so die Klasse, wo auf der Webseite steht drauf, so iX BMW-Klasse oder sowas. Ich habe mir die Elektroautoklassen von Sixt angeschaut, die sind komisch irgendwie. Die sind so in mittelklein groß und also von Luxus und dann nochmal in klein-groß Reichweite getrennt.
Okay.
Ja, und die ist mir nicht ganz klar. Also ich meine, so diese vier buchstabigen Auto-Rental-Codes, weißt du, Verbrenner, Automatik, Kindersitz, ja. Navigation und solche Sachen, was dann halt da drin steht. Jetzt steht halt da drin elektrisch, Automatik, Long-Range, Luxus oder so. Und das ist dann okay. Dann haben sie ihn angerufen, nee, haben wir nicht, BMW ist aus. Aber du kannst entweder einen Diesel haben oder ein Model Y. Dann hat er gesagt, na gut, dann nehme ich halt ein Model Y. Da habe ich ihm gesagt, gut, dann siehst du mal, wie beim Model Y der Computer irgendwie ein Supercharging, dann siehst du mal, wie das da ist und das nächste Mal nimmst du den BMW und dann siehst du, wie es mit dem Charging da ist. Mhm. Ja. Fährt er los mit diesem Model Y von Westdeutschland nach Berlin. Sagt man das noch? Nein.
Wahrscheinlich nicht.
Aber aus dem Westen von Deutschland. Ja. Nach Berlin kann man sagen.
Ja, aus dem westlichen, also so ungefähr, wo Leo ist, aber mehr so nach Berlin. Ja, ist nach Berlin gefahren und in diesem Model Y klappert der Beifahrersitz wie Schwein. Die ganze Zeit so, als wäre er nicht richtig festgeschraubt, weil er wahrscheinlich nicht richtig festgeschraubt ist.
Ja.
Macht immer so ein lustiges Video, wo man den Beifahrersitz wackeln und klappern hört. Okay, egal. Na, das ist. Dann ist er in Berlin angekommen, Supercharging, null Problemo, geht einfach. Ja. Mhm. Steigt in Berlin aus, fährt dann nochmal in Berlin einmal hin und her. Heizung geht nicht mehr. Mhm. Ruft er bei Sixt an, Model Y, geht die Heizung wieder nicht. Na, ist auch kalt draußen, gell? Das haben wir öfters.
Mhm. Geil.
Und dann bekommt er einen Diesel und kann wieder nach Hause fahren.
Ja, die stellen den jetzt aber auch einfach nur wieder in den Hof, weil es ja nicht so, als würde bei Tesla irgendwie so eine Karre reparieren können in absehbarer Zeit. Von daher warten sie, als es ein bisschen wärmer ist und dann verleihen sie das Ding wieder. Ach, sie fahren alleine? Ach, sie haben niemanden auf dem Beifahrersitz? Ah, nee, dann nehmen sie den nicht. Nehmen sie doch diesen Diesel hier. Ja, ja.
Naja, es ist schwierig. Wir kommen da auf keinen Punkt. Also wir können das jetzt einfach ignorieren in Zukunft mit Twitter oder wir sehen halt, wenn da wieder sich irgendwas, es tut sich ja noch mehr. Es ist ja jeden Tag irgendeine andere Quatschgeschichte. Wie gesagt, der andere Podcast, wenn man das im Detail hören wollte. Aber irgendwie ist es ein Drama. Naja, vielleicht angenehmere Dinge möglicherweise. Es gibt hier dieses Steve Jobs Archive, wo Leute, Freunde, Erben, wer auch immer, so ein bisschen Zeug von Steve zusammentragen. Und da gibt es dieses Buch Make Something Wonderful, Steve in His Own Words. Da gibt es eine kleine Kollektion von 300 Seiten, viele Fotos. Und ein paar E-Mails und Reden und irgendwelche Interviews mit ihm. Es ist sehr schön gemacht. Die Website ist schön. Da kannst du auch so ein EPUB in deinen Apple Books reinladen und sowas und das mal durchblättern. Ist alles wenig Neues. Das hat man alles also in unseren Kreisen wahrscheinlich schon mal gesehen. Ja, aber es ist nett. Es ist einfach, weißt du, kannst ja auch sagen, Steve, es war ja auch so, also war tatsächlich so eine Figur. Der hat ja was wirklich und der war auch wirklich und der andere wäre halt gerne, aber ist er halt nicht.
Ja, es ist wahrscheinlich ein schwieriger Vergleich. Ich meine, wir wissen ja auch, dass Jobs natürlich einen Berg an Seiten hatten, die vielleicht auch nicht diese zu den sympathischsten Wesensmerkmalen zählen und die sich vielleicht auch nur erst dann später abgemildert haben, als je älter er wurde. Also das ist, aber diese. Das ist natürlich was und das ist etwas, was man Musk bis zu einem gewissen Grad auch lassen muss, dass diese Form von Firmenchef, die natürlich einfach auch so ein bisschen frei sagt, Jobs hat das natürlich sehr anders gemacht, aber Interviews mit ihm waren ja auch immer so, die waren ja keine glatt gestriegelten Interviews, wie du so klassisch mit irgendeinem CEO halt hattest, ja, also das war ja immer, waren ja immer relativ interessante Sachen, die da aus ihm rausgekommen sind und auch sehr direkte Sachen und sehr ehrlich wirkende Sachen. Das ist ja was man auch teilweise gar nicht mehr hört, weil du bist ja einfach nur noch in so einem glatt gebügelten Sprech mit irgendwie, ja, super Innovationen, wir machen das und das und
Aber das war ja bei Steve auch sehr unterschiedlich, wie so Kollegen oder Untergebene, die früher bei Apple gearbeitet haben, jetzt im Nachhinein erzählen, wie sie mit Steve in der Firma intern interagiert haben. Mhm. Er hat halt rumgeschrien, hat sie beleidigt, hat sie die ganze Zeit gefeuert, sofort wieder eingestellt und solche Sachen. Mhm. Aber nach außen war es ja ein bisschen schon eine andere Geschichte. Also entweder auf der Keynote sehr, sehr geprobt und sehr, sehr rund, ja, oder halt in einem Interview, wo er auch mal ein bisschen so über die Stränge schlägt, aber da hat er sich zum Beispiel auch zurückgenommen, selten geflucht, aber wenn er in der Firma gesessen ist, hat er halt geschimpft wie ein Rohrspatz.
Klar, klar, und das ist, das, es gehört zum Teil auch dazu, also du kannst nicht so eine, also wenn du so eine erfolgreiche Firma tust, kannst du einfach nicht diese glückseligen Apple-Familien, die du oft in diesen Demos und Bildern siehst, kannst du einfach dort nicht führen. Das ist hart geführtes Unternehmen natürlich. Also mit allen Ecken und Kanten, die du von jeder anderen Firma auch erwartest. Das ist trotzdem halt was Besonderes. Also da steckt schon immer was drin. Ein Interview oder irgendeine Interaktion mit Steve zu haben, die war einfach immer anders als jetzt zum Beispiel, wenn du Tim Cook irgendwo auf einer Bühne siehst, da bist du jetzt nicht, bin ich nicht der Erste, der hinrennt und das Interview liest, weil du weißt, da fällt halt, da ist jetzt irgendwie keine spannende Aussage, keine kontroverse Aussage drinne, die da irgendwo Erwähnung finden, also müsste. Und bei Steve war das schon anders, deswegen, das Buch ist interessant oder dieses ganze Archiv ist so ein bisschen ein interessantes Projekt, weil natürlich so 13 Jahre sind es jetzt, glaube ich, ja schon, oder 12 ein bisschen, später. Man kann diesem Buch natürlich so generell erstmal vorwerfen, so, okay, das ist natürlich so ein bisschen, wir schreiben die Geschichte einfach so ein bisschen um, weil wir was veröffentlichen, was halt sehr positiv, bei dem steht da sehr positiv da, du findest halt da logischerweise kein kritisches Wort, sondern nur inspirierende Sätze und so weiter. Das heißt, es ist so ein bisschen Geschichtsschönung natürlich oder Glattstreichung natürlich, dem kann man so ein bisschen, das wäre der zynische Ansatz, so ein bisschen trotzdem finde ich es nett gemacht und ich habe auch kurz reingelesen und bin nur über Sachen gestolpert, die ich halt schon kannte und so weiter, aber dafür steckt man dann vielleicht auch schon zu tief drin. Die Bilder, wie du sagst, sind sehr, sehr nett einfach. Ist schon eine nette Geschichte und sie machen ja diese Webseite ganz nett, finde ich. Das E-Book ist ein bisschen weniger nett als die Webseite meines Erachtens. Und dann gibt es anscheinend noch dieses gedruckte Buch. Also irgendwer ist hingegangen, hat es sehr fein gedruckt für ein paar Apple-Mitarbeiter.
Ja, der Johnny hat das gedruckt.
Vielleicht war der Johnny beteiligt. Johnny war definitiv beteiligt, weil das wurde ja angekündigt, dieses ganze Projekt irgendwie auf so einer, in so einem Gespräch, wo auch Tim Cook dabei war. Ich weiß gar nicht, was für eine Konferenz das damals war. Aber da wurde dieses ganze Projekt irgendwie angekündigt. Für so ein paar Mitarbeiter gab es diese Bücher, auch in gedruckter Form. Nett definitiv. Und ich glaube, Apple hätte, also ich meine, sie hätten, also alles, was Apple natürlich verkauft, wird gut verkauft. Aber man hätte das natürlich auch durchaus mal generell zum Verkauf geben können. Da Johnny hat ja auch seine Bücher drucken und verkaufen lassen. Nettes Projekt. Ich würde dem jetzt einfach nicht zu viel Gewichtung einfach beisteuern. Das ist natürlich auch schon alles sehr lange her. Die Geschichten sind bekannt. Trotzdem, ich meine, es ist trotzdem schwierig, einfach irgendwo schlechte Worte darüber zu finden, weil es ist daran nichts wirklich schlecht. Bis diese einzige Fußnote, die ich anfügen will, ist, dass du natürlich da keine kontroversen Geschichten drin findest, sondern einfach, das ist alles einfach glückliche, heile Welt mit inspirierenden Zitaten.
Ja, und halt auch so E-Mails an Kunden oder sowas, weißt du, schreibt ein Kunde an Steve, ey, mein iPod geht nicht mehr, antwortet Steve, mach mal ein Reboot. Ja, so.
gute Empfehlung.
Ja. Oder auch so ein paar E-Mails von Steve an sich selbst, wo er sich so selbst E-Mails geschrieben hat mit inspirierenden Worten und solche Geschichten. Also das kann man mal durchklicken, kostet nichts. Ich fände es auch tatsächlich so als Papierding, als Buch ganz nett, wenn ich auch mit meinen Papierbüchern, ich stehe da so ein bisschen auf. Mhm. Ich will die, also weißt du, ich habe die gekauft, weil ich sie vielleicht lesen wollte und weil ich sie haben wollte, damit ich sie lesen kann, aber danach möchte ich sie ja nicht mehr haben. Dann stehen sie rum und stauben ein und es ist.
Bücher, sehr schwieriges Konzept.
Ja. Ja, ja, doch, also es ist Bücher sehr schwierig. Mhm. Wo wollten wir weitermachen? Naja, es ist gerade insgesamt so relativ, was so News angeht, sehr, sehr dünn. Also es ist die Ruhe vor dem Sturm, es ist so gerade schon so Hurricane-mäßig, dass du in einem Auge drin bist, es bewegt sich nichts mehr, alle Vögel sind weggeflogen, also der Vogel ist weggeflogen, ja, weil er ist tot.
Ausgeixt.
Okay. Ja. Selten in so einem Tornado gestanden, aber ich glaube mal, dass das so läuft. Ja.
Ich glaube, Hurricane. Wenn du im Tornado stehst, ist es schon schlecht. Wenn du im Hurricane in der Mitte stehst, dann ist es vorher schlecht und nachher schlecht. Oder so. Mm. Und auf jeden Fall, die Vögel sind weg, es ist totale Windstille und du weißt aber, da ist am Horizont ist so eine schwarze Mauer und dann passiert irgendwas. Darauf warten wir. Aber in der Zwischenzeit gibt es halt so ein paar Kleinigkeiten, so die Mark Gurman-Gerüchte, was ist denn mit den neuen Macs, also auch die Macs über die nächsten Jahre? Wann kommt denn der M3 und ist der überhaupt so nötig? Also wie viel Zeit kann sich Apple lassen, neue CPUs rauszubringen? Also bringen sie die raus, sobald sie fertig sind? Oder hat Apple auch ein Interesse, die alten Modelle, die waren ja auch teuer in der Entwicklung, einfach auch ein bisschen zu strecken und ein bisschen länger zu verkaufen, weil die sind ja auch gut. Die gleiche Taktik hat Intel vor 5 oder 10 Jahren irgendwann gebissen, weil dann ist einfach AMD gekommen und dann sagt, hallo, vorbei. Aber die Konkurrenz gibt es ja auf dem Mac nicht. Die Konkurrenz gibt es ja auf dem iPhone nicht, weil es gibt nur dieses eine iPhone. Und wenn jetzt durch Magie irgendwie Qualcomm einen schnellen Chip bauen würde, so ein Snapdragon, das ist ja auch wurscht. Das macht ja keinen Unterschied. Ja, das
spielt überhaupt keine Rolle.
Ja, also das ist alles egal. Es ist die Frage, wann kommt denn der M3 und in welche Macs kommt der rein und macht es überhaupt einen Unterschied? Und ich würde ja fast sagen, macht keinen Unterschied. Dazu kommt ja, dass die Wirtschaft sich etwas verlangsamt und sowieso die Mac-Sales im Keller sind. Ja, also das, weil auch M1 und M2 waren ja auch sind zu gut. Ja, also wenn du jetzt so ein M1 hast, gibt es relativ lange im Vergleich zu alten Intel-Kisten keinen Grund, einen neuen Mac zu kaufen. Dazu kommt die Pandemie, wenn Leute sich irgendwie für das Homeoffice in der Pandemie im ersten Jahr einen neuen Mac gekauft haben, die werden alle noch gut sein. Ja? Also gibt wenig Grund, diese Zahlen zu halten. Und wie jetzt dadurch, dass die Strategie sich verändert, das wissen wir halt nicht. Aber es könnte halt sein, dass da was auch anders ist jetzt.
Ja, also ich meine, das ist in vielerlei Hinsicht faszinierend, was da mit den Macs jetzt überhaupt passiert ist. Und das Interessante ist ja, dass die Verkaufszahlen oder die Umsätze ja schon, die sind ja schon angezogen natürlich nach den, also am Start, am Beginn der Pandemie, also sozusagen im Frühjahr und dann natürlich im Sommer 2020. Und da ging ja der große Run auf die ganzen, auf Notebooks insgesamt los oder auch auf PCs, wenn du so willst, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und da hat ja Apple auch extrem von profitiert. Und das heißt, die Mac-Verkaufszahlen, die gingen schon massiv nach oben, als es noch die letzten Intel-Macs waren. Das war ja das Absurde. Das war halt, da waren die M1-Kisten, die müssten sogar theoretisch schon angekündigt gewesen sein, aber halt auf der WWDC. Und dann kamen ja erst im Oktober, November oder so, dann 2020 kamen ja die ersten M1, MacBook Air und Mac Mini und das 13er MacBook Pro war es wahrscheinlich als dritter. Und die waren schon am Horizont und trotzdem die Leute haben halt einfach ein Notebook gebraucht oder wollten halt ein MacBook oder brauchten halt dann halt irgendwas fürs Homeoffice und da gab es auch kein Warten und irgendwas, sondern die haben natürlich dann einfach das gekauft, was halt da war und das waren zu dem Zeitpunkt halt Intel-Kisten und diese Welle ist natürlich dann auch in die M1-Macs natürlich mit reingeschwappt und auch noch natürlich dann noch 20 Richtung 2021 und das Jahr 2021 durch und dann kam halt der große Bruch und jetzt hat man ja schon gesehen, jetzt im Weihnachtsgeschäft, dass halt die Mac-Zahlen schon, also die Mac-Umsätze schon massiv nach unten gegangen sind. Ich meine, da kam natürlich auch keine, das war ja auch das Komische letztes Jahr im Herbst, dass halt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren halt keine neuen Macs kamen, sondern halt die neuen MacBooks ja jetzt erst im Januar gekommen sind. Also und das ist natürlich alles schon sehr ungewöhnlich. Und jetzt haben wir ja auch wieder das Gerücht, ich meine, dieses 15 Zoll MacBook Air, was ja schon so lange vor sich her winkt und aber noch nicht erschienen ist. Aber es ist auch, also die Idee, dass das halt jetzt auch nochmal mit einem M2 auf den Markt kommt oder zumindest offensichtlich ja mit einem M2-artigen Chip getestet wird. Garmins sehr lustig vage Formulierung in der Newsmeldung. Und dann haben wir praktisch ein neues MacBook Air, also zumindest ein größeres MacBook Air, was aber halt den Chip oder einen ähnlichen Chip hat wie das letztjährige Modell. Also ich meine, also irgendwas ist da ja auch komisch. Und es gab ja auch noch das Gerücht mit den zwei Hardware-Leuten von Apple, die ja so in diesem Interview zumindest so anklingen ließen, dass sie eigentlich gerne bei Mac auch so den Zyklus fahren würden wie bei den iPhones. Also ein Jahreszyklus ist vielleicht viel erwartet, aber das halt schon regelmäßig du einfach, wenn du halt ein Jahr spät, du kriegst halt jedes Jahr oder plus minus, sagen wir mal, alle 16 Monate oder irgendwas, kommt halt ein neuer Mac und dann ist halt natürlich der neue. Dann ist halt erstens der M1, dann ist der M2 drin, danach ist halt der M3 drin und so weiter. Und dann ist halt einfach so, wenn es halt ein M. Und wir haben das ja gesehen, dass das jetzt einfach nicht passiert. Ich meine, der iMac wird immer noch mit M1 verkauft, was halt völlig absurd ist. Ja. Und ansonsten sind wir natürlich jetzt bei den, sind wir jetzt in der M2-Welt angekommen und M2 Pro und so weiter. Aber der Mac Studio ist natürlich, fällt wieder raus, weil weiß man auch nicht warum. Also so richtig Sinn ergibt das alles nicht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie es mit dem MacBook Airs machen, weil wenn sie die jetzt nochmal mit irgendeiner Art von M2 Plus, was soll denn das sein? Also ich meine, was kommt denn da jetzt für ein Chip zwischendurch? Und dann kommt 3 Monate später der M3.
Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass sie das gleiche Spiel wie Intel auch spielen können mit, also sie spielen sowieso so ein ähnliches Spiel, weil sie auf die verschiedenen Process Nodes von TSMC setzen und dann halt, was wir dieses Spiel zwischen dem M1 Pro und dem M2 hatten, dass halt Features von dem M1 Pro in den M2 wandern können, der auf einer kleineren Node gebaut wird. Im Grunde sind diese Marketingname M1, 2, 3 sind auch völlig wurscht. Sie können auch einfach M3 sagen und es ist nur ein M2 mit ein paar mehr Kernen.
Ja. Ist möglich, klar. Also ich meine, Apple kann natürlich da machen, was sie wollen, ist richtig. Das ist, der Name ist natürlich ist ihnen natürlich völlig offen, aber die Erwartungshaltung ist ja schon so, dass jetzt natürlich mit dem M3 auch nochmal die große Schrumpfung von 5 Nanometer halt auf 3 Nanometer irgendwie vollzogen wird und damit natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass wir nochmal irgendwie einen größeren Sprung sehen, was irgendwo Leistung oder zumindest Effizienz angeht. Und wenn sie jetzt einfach irgendwie so einen M2 Plus halt basteln und den halt als M3 vermarkten, können sie das natürlich alles machen und das ist auch per se ja nicht schlecht und schlimm, aber es ist halt auch nicht so super toll.
Und wir haben auch gesehen, dass sie, also wir haben ja noch keine historischen Daten, wie Apple das angeht. Und ich glaube, Apple selber hat auch noch von Anfang an nicht 100% festgeklopft gehabt, wann welche CPU in welcher Geschmacksrichtung so genau daherkommt. Wie zum Beispiel auch der Vierfachchip im Mac Pro wieder wahrscheinlich rausgeflogen ist. Mhm. Und weil der wahrscheinlich zu teuer, zu spät, was auch immer passiert ist, dass sie den halt mal geplant hatten, dann in Silizium gegossen hatten, den Ansätze dafür und dann nie geliefert haben. Bis heute nichts davon geliefert haben. Und jetzt zeigen sich in den Spuren von macOS, die der Kollege, der das Asahi Linux für M1 und M2 baut, dass eben für die M2-Prozessoren, dass dort so ein Dual-Chip angelegt ist. Das heißt, ein Dual-M2 wird wahrscheinlich irgendwie in den Mac Pro wandern. Oder halt ein M2 Plus Dual in den Mac Pro, wenn der Mac Pro irgendwann aufschlägt. Der ist jetzt ein gutes halbes Jahr zu spät, mindestens. Ist aber auch so ein bisschen wurscht, ja, weil es ist, wenn der PC-Markt sowieso so schlecht dasteht und ich meine, 27 Schritte zurück. Apple hat auf der Website im Refurbished Shop die Tonne für 5.000 Pfund drinstehen. Alex.
Ja, verdammt, ich habe das zu günstig hergegeben, ja, definitiv. Ja. Also, ich habe halt so ein bisschen, also der Blick nach vorne ist interessant, weil du für normale Kunden so ein bisschen absehen kannst schon, dass dieser Prozessor, der jetzt auch für die normalen Kunden ein Gesprächsthema war die letzten 2 Jahre, das in Zukunft einfach nicht mehr sein wird. Weil ich glaube, bei den iPhones kannst du sehr schön sehen, dass der Prozessor in den letzten Jahren einfach komplett nebensächlich geworden ist. Also ob da ein A14, 11, was auch immer drin steckt, da gibt es so ein paar Cut-Off-Points, wo du sagst, okay, das ist vielleicht wichtig, da kriegst du keinen Live-Tags und irgendwelche Features etc. Aber die normalen Kunden, und selbst mir würde es schwerfallen, jetzt aus dem Gedächtnis heraus zu sagen, was steckt da eigentlich im iPhone XS irgendwie für ein Chip, ja, das kriegst du noch irgendwie so zusammen, halb zusammen, aber der Prozessor ist kein Alleinstellungsmerkmal, das Produkte verkauft in Zukunft. Deswegen, das wird sich, die positive oder die optimistische Herangehensweise ist die, das Gerät, der Formfaktor muss sich ändern, um es halt attraktiv zu machen, weil absehbar ist, dass Leute einfach irgendwann M3, M4, völlig egal, ausklinken und sagen irgendwie, was kann dieses Gerät? Und wenn es das gleiche Gerät ist, was den M1 schon hatte, 2020, ja, dann sagen Leute, ja, du mein M1 MacBook Air läuft eigentlich super. Also gib jetzt beim Gerät doch nichts Neues. Und dann kommen wir an und sagen, aber hier M4, total gut und so weiter. Ja, Schulterzucken und so weiter. Also es ist absehbar, dass der Prozessor, der so ein großes Gesprächsthema war, das kein Verkaufsargument mehr in den nächsten Jahren ist, wo Leute dann irgendwie hier in einem Podcast erzählen, so die M-Prozessoren. Super gut, musst du auf jeden Fall upgraden, dein Rechner und so weiter, weil die, nicht unbedingt, dass die Sprünge kleiner werden, sondern halt, der Punkt ist halt, dass dann der M1 dann halt wahrscheinlich auch noch in 2 Jahren gut genug ist. Wir werden ja sehen, wie die Update-Zyklen sich so entwickeln, das weiß Apple, glaube ich, auch noch nicht so genau, wann Leute dann bereit sind, wenn sie 2020 sich ein M1 MacBook Air gekauft haben, wann die wieder einen Rechner kaufen. Also es ist, glaube ich, ernsthaft auch spannend für Apple zu sehen, wann kauft denn der da geneigte Kunde dann das nächste Gerät? Weil die sind ja echt schnell. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, meine Eltern waren da über Ostern, mein Dad hat das besagte M1 MacBook Air, der sagt irgendwie so, kein Grund, irgendwas zu ändern. Und das glaube ich auch zu Recht. Also wenn du damit zufrieden bist und es läuft noch so wie an Tag 1, was ja, wenn du keine irgendwie fatalen, kaputten Geräte hast, der Fall sein sollte, dann behält er den erstmal.
Wo rennst du denn mit solchen Macs an Grenzen dran? Also für alles so normale Office, Compute, alles wurscht, ja, alles egal. Ja. Das nächste, wo die Rechner immer dran gestoßen sind und darüber skaliert auch Apple, sind halt Anzahl der Schnittstellen und Geschwindigkeit der Schnittstellen, Thunderbolt 2, 3, 4, 5, wie auch immer, und wie viele du davon hast und wie viele Pixel du halt oft dadurch dann jetzt auch auf die Displays rausdrücken kannst, ob du halt den kleinen M1 Mac Mini hast, wo halt nur 2 Ports dran sind, oder den großen M2 Mini mit den 4 Ports, das macht einen großen Unterschied, wie viel, wie sagen wir, ein Value du aus dem Viech rausziehen kannst. Mhm. Und das ist jetzt so ein Begriff, das sagt man jetzt so. Ja. Und was aber die nächste Hürde ist ja dann, wenn die AR-VR-Zukunft daherkommt, ist ja dann die Grafikpower und die AI-Power, die da drin steckt, wie viele Pixel du da in 3D pushen kannst. Mhm. Wenn du da 2x2,5K-Displays auf deinen Augen drauf sitzen hast, dann kommen diese CPUs, die GPUs vor allem ein bisschen ins Schwitzen. Mhm. Jetzt hat Apple nicht den idealen Software-Stack, um mit einem normalen anderen Python-AI-Zeug da mitzuspielen, aber sie haben es sicherlich auch gesehen, die AI-Mitarbeiter bei Apple, die haben sicherlich gesehen, was jetzt da für ein Hype im Netz ist und was da los ist mit Bildgenerierung, und da haben sie auch ein bisschen Code rausgetan, und was mit den Textnetzwerken los ist, da wird sicherlich was passieren, und auch für andere, also was jetzt so Video und so ein Zeug, das ist schon schneller, mehr Schnelles, mehr gut, aber das ist auch relativ gelöst, weil recht viel mehr größer als 8K wirst du erstmal jetzt nicht machen. Und das läuft auf den Dingern. Und das hat aber auch einen relativ großen Anlauf gebraucht, bis halt auch die Video-Engines vom M1 Pro in den M2 gewandert ist. Und jetzt hast du halt den einfachen M2, und der kann trotzdem dein großes Video sehr gut durch.
Korrekt.
Ja? Also ich
diese ganzen Render-Tests und so weiter, die kannst du dir sparen für die nächsten Prozessoren. Also wahrscheinlich, weil, also, weißt du, Final Cut, 8K, irgendwelche Timelines, wie viel gleichzeitig und so weiter, das wird nicht der wesentliche Maßstab sein, sondern sie müssen sich dann auf die neuen, auf die Zukunft so ein bisschen einstellen.
Und sie sind halt nicht konkurrenzfähig mit einer dicken Nvidia. Ja, also wenn du jetzt mit sowas anfängst und da irgendwie sehr viele Pixel durchschieben willst in 3D und VR und für Games, also Games und Apple, egal, ja.
Ja, das ist ein eigenes Thema.
Bald.
Ja.
So, alle Apple-Fans seit 1980. Bald.
Ja, komm bald.
Hear me out. Wie wäre es mit Apple Arcade VR? Großes
Nein.
Zweifeln.
Nein.
Laute, zweifelnde Laute.
Vorher sehen wir hier Pippin 2. Das kann ich euch sagen.
Naja, auf jeden Fall. Haben Sie eine Antwort auf, oder suchen Sie überhaupt nach einer Antwort auf dicke Nvidia-Karten im PC? Weil die brauchst du auch für dicke 3D-Anwendungen. Und Sie sind jetzt möglicherweise in 2 Monaten so weit, eine dicke 3D-Anwendung dir auf dein Gesicht drauf zu schnallen. Das weiß ich nicht.
Nee, aber da haben Sie ja den großen Vorteil, dass Sie das sehr, sehr genau tailern können. Also da könnten Sie im Zweifel halt Chips bauen, die genau das tun oder genau da an der Stelle unterstützen, wo die Built-in-Hardware von Rechnern oder Geräten besser ist. Und ich sehe, also vielleicht sehe ich da einfach noch nicht weit genug in die Zukunft, aber oder kann es mir noch nicht genau weit genug vorstellen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass sie dann plötzlich anfangen, dass du mit der mit irgendeiner Reality, whatever, plötzlich besonders geile irgendwie 3D Studio Max Shit machen kannst.
Aber du musst ja für die Brille entwickeln können. Also, oder anders gefragt, ist die einzige Daseinsberechtigung für den Mac Pro halt die Brille? Weil wenn du wirklich fett für die Brille entwickeln willst, dann fällt dir vielleicht auch dein MacBook Pro um. Vielleicht ist das dann zu viel für die Kiste. Und du hast halt, vielleicht ist der M2 Pro oder der M2 Plus, was auch immer, diese Variante, vielleicht ist das ja eine Variante mit extra Grafikkernen, damit der für die Brille besser spielen kann.
Ja, also da wäre sicher Potenzial da und auch eine Geschichte für den Mac Pro da, warum der, wo der seine Daseinsberechtigung zusätzlich vielleicht findet, obwohl du das ja wahrscheinlich auch aus dem Mac Studio mit entsprechender Ausstattung halt rausholen könntest. Und wir haben ja sozusagen, wir haben ja vom M2 auch noch keinen Ultra gesehen, also der fehlt ja auch noch. Also uns fehlt ja praktisch ein ganzer Chip fehlt ja in dem M2-Line-Up noch, so das oberste Ende halt. All diese Sachen, würden sich natürlich, aber ich meine, es ist ja sowieso so, dass das natürlich, das haben sie ja damals schon beim Roundtable 2016 gesagt, beim Mac Pro Roundtable, dass halt die Entwickler sind ja ein tatsächlich relativ großer Profimarkt, der halt natürlich auch da einstmals den Mac Pro gekauft hat und halt auch auf diese Art von Kisten natürlich von denen profitiert. Und wahrscheinlich jetzt umso mehr, also ich meine, das ist halt das Problem, dass sie jetzt auch, was halt KI angeht, zwar halt natürlich ihr eigenes Zeug da haben und optimieren, aber dass sie für das, was sonst gerade so passiert, noch nicht so richtig optimal aufgestellt sind. Ich weiß nicht, ob das für Apple irgendwie besonders wichtig erscheint oder ob sie da noch ein bisschen, ich bin gespannt, ob die WWDC, ob das ein großes Thema insgesamt auf der WWDC sein wird oder ob Apple das so nebenbei abfrühstückt. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil halten sich ja wirklich, also außer dass da ein bisschen was so Richtung Stable Diffusion halt gemacht wurde mit, was war das, 13.1 oder macOS 13.1 oder iOS 16.2 war es, glaube ich. Das war ja das Einzige, wo man so ein bisschen gemerkt hat, okay, sie sehen, dass da passieren Dinge, sie sehen, dass da Dinge passieren und sie optimieren auch dahin. Aber ja, also die WWDC muss da schon auch eine Weichenstellung sein. Plus halt natürlich für ihr eigenes Zeug, aber das ist alles, was sie da aus ihrer eigenen, für sich selbst basteln, da habe ich keine große Sorge, dass sie sich das irgendwie so zurechtschneiden können, wie sie halt wollen und das brauchen. Und natürlich auch für die Entwickler, die dann halt für dieses Headset-Zeug entwickeln sollen. Das, ich denke, das kannst du irgendwie aus der integrierten GPU wahrscheinlich schon rauskitzeln, wenn du dir entsprechend das alles halt aus Apples Baukasten benutzt. Aber sobald wir halt aus Apples Baukasten heraustreten und all diese Geschichten, die wir jetzt halt sehen, sowohl was Large Language Models angeht, als auch den ganzen anderen Krempel, der da drumherum gebaut wird, der funktioniert ja völlig außerhalb von Apples Baukasten. Und darauf gibt es keine Antwort im Moment.
Das wäre halt die interessante, es fiel eben schon, aber das wäre das interessante Alleinstellungsmerkmal halt von einem Mac Pro, dass du sagst einfach Videoschnitt, das ist mit dem Studio, ist das ein gelöstes, also spätestens ja, mit dem Studio ist es einfach.
Videoschnitt ist eigentlich abgefrühstückt.
Ist durch, ja. Aber es ist lustig, weil das war so ein dominierendes Thema, einfach fürs letzte Jahrzehnt so. Ja. Okay, wie schnell kann ich mein Video exportieren und so weiter. Und der Mac Pro, also wenn der in die gleiche Richtung schlägt, nicht wahr, dann Schulterzucken so. Warum dann ein Mac Pro so? Und also Apple müsste sich schon neu ausrichten und das wäre ein Alleinstellungsmerkmal, wenn sie es denn für wichtig genug erachten und auch halt für Konsumenten orientiert. Obwohl du kannst natürlich sagen, okay, der Mac Pro ist nicht auf den normalen Konsumenten zugeschnitten, sondern der ist nur für eine Entwicklergemeinschaft interessant, die spezielle Anwendungsfälle fährt und so. Aber ich fände schon eine Theorie, die nachvollziehbar ist, dass der Mac Pro sich jetzt auch so ein bisschen verspätet, weil vielleicht ist da noch mal so, hat da einer mal nachgedacht und gesagt, hey, sag mal, Studio, Mac Pro, wo ist der Unterschied eigentlich so? Und dass der ein bisschen später kommt jetzt und vielleicht eine neue Ausrichtung hat, die halt auch meinetwegen übereinstimmt mit der Brille irgendwo Software fahren kann, wo du mit den anderen Macs dann doch an die Grenzen stößt. Also die kommen da die Chips einfach mit mehr Grafikkartenpower, mit mehr Neural Engine, whatever. Also so den Bereich, der halte ich für sinnvoll.
Es ist vielleicht auch so eine Geschichte, was halt TSMC zu welchem Preis liefern kann. Also wenn die jetzt ihre 5-Nanometer-Produktion hochgefahren haben, dann spucken die jetzt einfach billig Chips raus, ja, ohne Ende. Die 3-Nanometer-Produktion, die muss ja erst hochfahren, die muss ja erst gebaut werden, das Werk. Das ist teuer. Da wird erstmal Geschichten gelesen, so Apple hat 100% vom 3-Nanometer-Output von TSMC vorbestellt. Die zahlen genug, die kriegen das auch. Ja? Ja, die kriegen das als erstes. Dann können sie als erstes wenige teure 3-Nanometer-Chips in wenige teure Devices einbauen. Wohin auch immer, wie, also unter welchem Label auch immer. Und vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass sie jetzt auch vielleicht den M2 weiter strecken, weil der halt billig hergeht. Und wenn sie jetzt weniger Macs verkaufen, weniger iPhones verkaufen, dann nehmen sie vielleicht auch gerne die $20, die sie jetzt an einem Chip gespart haben und stecken den in die Tasche, weil halt die Leute kaufen es trotzdem. Ist ja wurscht, was da drin ist, ja, für das nächste iPhone SE oder was auch immer.
Ja gut, das iPhone SE ist ja nochmal eine ganz eigene Frage, wie es mit dem weitergeht. Und da ist die Gerüchte, es ist ja, also ich meine, wenn du dir die letzten 2 Wochen anschaust, die Gerüchte haben alle Form angenommen. Das ist wirklich eigentlich nur noch wie so Live-Comedy. Ja, weil es ist einfach nur so, dann passiert das und das. Und dann auf keinen Fall passiert das und das. Ah, es passiert doch das und das. Und dann, nein, es passiert aber das. Und nein, dieser Knopf wird vielleicht so aussehen. Und nein, ich glaube eher, der Knopf wird so aussehen.
Ja, alles ist eigentlich, der Knopf sieht so aus. 2 Tage später. So garantiert, der Knopf wird Fall nicht sieht er so aus.
Auf keinen Fall kann man den Knopf drücken. Doch, den Knopf kann man drücken. Nein, er wird kein.
Die Diskussion um die Haptic-Buttons am neuen iPhone, die fand ich schon gut, ob die jetzt Haptic sind oder normale, wie die alten Buttons.
Ja.
Ich fand noch ein bisschen besser die Diskussion, ob die Kanten vom iPhone, ob die glänzend oder matt dieses Jahr rauskommen. Das fand ich noch ein bisschen unwichtiger.
Okay. Nee, die Dicke des Rahmens war sehr eine entscheidende Diskussion, muss ich sagen, für mich. Also es wird einen Ausschlag machen, ob ich das nächste iPhone kaufe. Weil also der dünne Rahmen, wenn der wirklich kommt, meine Güte.
Ja, dann sofort iPhone kaufen.
Sofort iPhone kaufen.
Ich bin wirklich sehr froh, dass ich bei allem, was in meinen Newsfeeds aufgekommen ist, wo diese ganze irgendwas um diese iPhone-Rumors war, dass ich das einfach ausgeblendet habe, dass ich einfach nicht drauf gedrückt habe und mir dachte, das ist doch alles Quatsch, ihr erzählt mir sicher, was die Wahrheit ist.
Die Wahrheit ist, es alles Quatsch.
Ja, aber es ist auch vollkommen egal.
Ja.
Also wenn jetzt Apple einen Hauch einer Ahnung hat, dass diese Haptic-Buttons irgendwie nicht gehen oder dass der Taptic-Engine-Hersteller nicht genug davon liefern, dann lassen sie das einfach. Ist völlig wurscht. Da steht halt im Herbst ein neues Telefon und das hat eine neue Kamera, das hat vielleicht ein besseres Display und das ist einfach völlig, es ist leider völlig egal.
Ja, also ich meine, beim iPhone ist halt gar nichts egal, kann man sagen. Ja? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad schon natürlich, fängt es dann natürlich wirklich an, ein bisschen albern zu werden. Ich meine, die Geschichten natürlich, die Diskussionen rund um den Klingelton, um den Stummschalter sind natürlich schon, also die Überlegung, dass sie aus diesem Schalter halt was anderes machen, ist natürlich einfach eine interessante Überlegung. Obwohl, wenn man zurück sich erinnert an die Menge an Diskussionen und wundersamen Dinge, die in den Action-Button von der Apple Watch Ultra rein interpretiert wurden, davon hat sich ja auch wenig erfüllt, wenn du so willst. Also ich meine, der ist halt da und ist halt schön, ist halt ein Button mehr und du kannst halt eine Sache mit dem machen, mehr oder weniger. Du kannst natürlich auch einen Shortcut drauflegen, aber das ist ja nicht irgendwie, als wäre das so eine super Funktion, die jetzt irgendwie die ultra flexibelste Watch geschaffen hätte, sondern du hast halt einfach einen sehr, sagen wir mal, eingeschränkt konfigurierbaren Knopf, der halt zusätzlich einfach auch mit einem Shortcut belegt werden kann. Und der Shortcut eröffnet natürlich dann sehr weite Möglichkeiten, was du mit diesem Shortcut halt anstellst. Aber davon abgesehen, dass natürlich die Shortcuts auf der Watch auch immer so eine Sache für sich sind.
Also das war ja die Diskussion, die wir letztes Mal hatten mit, dass das iPhone ist einfach das Zugpferd und das muss pünktlich kommen, das muss in Stückzeilen da sein und das darf auch nicht so wie letztes Jahr irgendwie ein paar Wochen sich eigentlich verspäten. Das willst du alles nicht haben. Die Frage ist halt, wann hat das iPhone den Punkt erreicht oder wird das iPhone jemals den Punkt erreichen, wo der iPod irgendwann stand? Weil den iPod Den hat Apple einfach eiskalt hinter den Schuppen gebracht und umgebracht. Ja? Weil es war auch mutig. Ja? Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wäre ihnen vielleicht Android oder Palm davon gelaufen mit dem Smartphone.
Ja, definitiv. Und also ich meine, klar. Also das, wenn sie das nicht gemacht hätten, das wäre wirklich ein Desaster gewesen. Weil da hätte noch nicht mal irgendein spezifisches Smartphone sein müssen. Also ich meine, der iPod, der hätte sowieso seine Daseinsberechtigung verloren, auch ohne iPhone. Also das ist, glaube ich, klar gewesen zu dem Zeitpunkt schon.
Wann ist eben das iPhone so weit, dass sie darüber nachdenken müssen? Also ich glaube eine ganze Weile noch nicht, aber irgendwann vielleicht schon.
Ja, aber wir sprechen schon über Zeiträume, die in ferner Zukunft liegen. Mhm. Also ernsthaft, dieses Smartphone, ich meine, ich habe immer noch so die Aussage von Phil Schiller im Kopf, der da irgendwie mal 2016, 17 nachgefragt wurde, ne? Wie lange dieses Smartphone noch relevant ist, und der sagte so, hey, das hat schon noch Zeit. Also. Keine Sorge, so. Und ehrlich gesagt ist seitdem das Smartphone einfach nur noch wichtiger geworden. Also ernsthaft wichtiger geworden. Und man kann das natürlich als so ein bisschen als langweilig abstempeln, und das stimmt auch zu einem gewissen, also es ist einfach auch ein etabliertes Gerät, was jedes Jahr Neuerungen bekommt und trotzdem langweilig ist, klar. Aber es ist halt auch das dominierende Gerät in unser aller Leben, das muss man so sagen. Und diese Geräte, die verabschieden sich nicht so schnell. Also da jetzt über Nachfolge nachzudenken, es ist ernsthaft verfrüht. Und es ist halt so dieses, es steht im Zentrum des Universums und alles kreist irgendwie so da drumherum. Und was würdest du denn machen, wenn du, also viele Geräte funktionieren ja nicht ohne dieses Gerät, und ist halt der dominierende Computer. Deswegen, alles, was da erstmal kommt, ist Satellitengerät zu dem Smartphone. Also.
Ja, apropos Satellit, war da nicht was mit Notruf in Italien oder so? War da nicht was fällig?
Notruf in Italien?
Ja, das Satellitenfunk vom iPhone 14, der sollte doch in weitere Länder kommen. Ist noch nichts passiert, glaube ich.
Italien.
Letztes Update ist er in Österreich und in der Schweiz.
Österreich und Schweiz ist gekommen. Italien fehlt, glaube ich, tatsächlich noch. Oder Italien habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Also Italien könnte tatsächlich noch draußen sein.
Also solche Dienstgeschichten, die sind halt dann dadurch zunehmend interessant, was du halt jetzt eingebauterweise mit dem Gerät direkt machen kannst, weil wenn halt irgendwie angenommen iCloud würde auf einmal super interessant werden, ja, dann würden da vielleicht mehr Leute bereitwillig Geld einwerfen.
Ja.
So eine Idee zum Beispiel für Leute, die Services bei Apple verkaufen möchten. So beschränken sie sich halt auf irgendwie Fernsehserien machen, ja, letztes Mal über Boris Becker gesprochen. Und halt, was sie sonst für Dienste drumherum stricken können, um diesen Login bloß nicht aus den Fingern zu verlieren. Und naja, zum Beispiel Canal Plus, wie Schiller sagt, hat jetzt also einen Deal in Frankreich mit Apple TV Plus, dass du das Apple TV Abo mit deinem Canal Plus Abo gratis dazu bekommst und dass Apple TV Plus Inhalte im linearen Canal Plus Pay TV laufen können. Mhm. Das Canal Plus in Frankreich hat eine relevante Stellung, nicht so wie Premiere hier, sondern halt ist halt so ernstzunehmend und funktioniert, und das wird von kompetenten Leuten irgendwie gemacht und so, und hat auch vermutlich interessanten Sport drin, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Und sagen sie auch, ist aber so eine Sonderstellung von Canal Plus in Frankreich, wo sie das jetzt mal spielen. Also, dass sie jetzt mit Sky hier anfangen, würde ich davon nicht ausgehen.
Ja, es ist spannend zu sehen, ob es langfristig doch als Blaupause dient. Also, sie haben ja zum Beispiel auch mit Canal Plus sehr frühzeitig diese Apple TV Box Deal gemacht. Also, dass du dir halt die Apple TV also einfach als deine Provider-Box halt beziehen kannst, dann bei Canal Plus halt mit Abo oder wahrscheinlich auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das Preismodell da aussieht. Du kannst, glaube ich, einfach in deinem Abo mit einbauen, und also so wie du halt eine Kabelbox von deinem Kabelanbieter bekommst, ne? Ganz, ganz klassisch. Und das haben sie ja dann ein bisschen, also das hat lang gedauert, glaube ich, aber das kam ja dann auch nach Deutschland. Also das haben wir uns ja gerade letzte oder vorletzte Sendung auch über diese Magenta Apple TV Geschichte unterhalten, und die gibt's ja auch schon länger, und Vodafone vermarktet ja Apple TV auch so, dass du es auch in deinem Abo halt irgendwie abstottern kannst oder nicht abstottern kannst, sondern du mietest ja praktisch die Kiste, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du die halt irgendwie auf Ewigkeiten, keine Ahnung, 10 Euro für den Monat für den Apple TV zahlst, was natürlich wirklich Quatsch ist unterm Strich. Und ja, aber halt die klassische Option, wie halt solche Set-Top-Boxen vermarktet werden und dann natürlich auch für Apple natürlich vielleicht ein interessantes Zusatzgeschäft ist, um diese Box halt in den Markt zu bringen, so wie das halt das iPhone über Mobilfunkanbieter vertreibst. Und deshalb bin ich halt neugierig, ob sie diese, wir bundeln unseren Content auch noch mit anderen großen Pay-TV- oder Kabelanbietern oder wer auch immer halt jetzt solche, für wen auch immer solche Content-Bundle relevant sind, weil das ist ja relativ ungewöhnlich. Ich meine, die meisten Anbieter auch von den großen Pay-TV- und Kabelanbietern und so weiter, die haben ja alle, du kannst ja immer Netflix dazu buchen und du kannst Disney Plus dazu buchen. Das ist, all diese Dinger sind ja meistens im Angebot, aber du musst ja immer extra dafür bezahlen. Und TV Plus da einfach mit reinzuquetschen in das bestehende Abo ist natürlich schon ein ziemlich interessanter Schachzug.
Was sie jetzt gemacht haben, ne?
Was sie jetzt mit Kanal Plus gemacht haben, das ist schon ungewöhnlich auf jeden Fall. Und das halt direkt auch einfach dann über diese, also ich meine, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit der Kanal Plus Set-Top-Box. Wahrscheinlich hat die einfach eine Apple TV-App drauf. Oder du kannst ja einfach, also du musst nichts runterladen oder irgendwas machen, sondern du kannst halt einfach die Inhalte schauen. Plus halt diese lineare Ausstrahlung, die halt super strange ist, aber da offensichtlich Leute ja immer noch lineares Fernsehen in irgendeiner Form konsumieren, scheint es auch noch so ein Ding zu sein.
Ich habe Feedback bekommen von einem Hörer, der Leute kennt, die im TV-Piraten-Business unterwegs sind.
Ah, da wollten wir ja Infos, ja.
Und der meinte, es ist durchaus so ein Ding, dass du dir beim Piratenanbieter für weniger Geld als bei Sky kaufst und dich dann um 20 Uhr hinsetzt und irgendwie einen schönen Marvel-Film im linearen Stream anschaust.
Was?
Okay.
Ja.
Und das also ist nicht mal für Sport, sondern du guckst dir dann synchronisierten How I Met Your Mother auf gestohlenem Sky an.
Ja, okay, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren.
Und das erschließt sich mir jetzt nicht direkt, ja, aber ist so. Das ist so.
Ich habe so viele Fragen. Also,
zu viel gesagt.
Das macht alles hinten vorne wirklich keinen Sinn. Das heißt aber, du hast, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, wie funktioniert das Clown an der Stelle?
Nicht sicher. Ich hatte, wie gesagt, in den 90ern hatte ich ein Abonnement von dieser Infosat. Da waren auf den hinteren Seiten immer Anzeigen von solchen Hardwarekarten, so weißt du, so ein PCB. Und die Idee von diesen Dingern war, dass du damit dann irgendwie Sky UK klauen konntest. Mhm. Habe ich natürlich nie gemacht. Aber
natürlich nicht.
Natürlich, wirklich nicht. Mhm. Aber es ist aber wie das heutzutage funktioniert, weiß ich nicht.
Ja, aber dann ist ja auch, also das heißt, du musst doch wahrscheinlich irgendeine Hardware kaufen, die sich darum kümmert, das Zeug zu decrypten. Das heißt, der einzige Vorteil, den du ja hast, gegenüber von, ich klaue mir das Zeug irgendwo oder gebe das Geld, das ich in irgendeinem Piratenshop ausgebe, dafür aus, mir einfach einen Season Pass von irgendeinem Shit zu kaufen, der ist doch der einzige Vorteil, ist doch, dass du nicht zurückverfolgbar bist, so wie du jetzt, wenn du es per Torrent runterlädst, halt im Zweifel.
Aber der Torrent, der kommt ja nicht um 20 Uhr, oder?
Ja, das ist eine lineare Ausstrahlung komplett dahin.
Okay, das mag vielleicht für Leute einfach ein Vorteil sein.
Also ich kann mich auch noch erinnern, späte 90er, war so die ganze D-Box und Kirch und diese Späße.
Klar, Kirch-Bestes, ja. Mhm.
Da gab es auch den Sport, dass man diese Box gehackt hat.
Korrekt.
Ja, und dass dann diese Box benutzt wurde.
Gibt aber es diese Box noch?
Es gibt solche Boxen, aber es gibt nicht mehr die D-Box.
Ja, aber ich meine, das war ja, also du hast das richtige Wort schon gesagt, das war ja noch ein Sport. Aber da bist du ja irgendwie auch nicht hingegangen, also konnte man sicherlich auch, da bist du ja nicht einfach stumpf hingegangen und hast das irgendwo einfach dir einen Decoder gekauft, sondern da hat man sich dann in so ein Forum reingehängt und hat man dieses und jenes und dann konnte man mit seriellem Kabel und Dingen und da musste man vielleicht nochmal irgendwo was drauflöten. Ich hab meine verdammten Xboxen gechippt. Und zwar einfach zum einen, weil ich Sicherheitskopien machen wollte von meinen Spielen, dass ich die Sicherheitskopien spielen kann, dass die originalen CDs nicht so kaputt gehen. Und ich wollte natürlich auch Sicherheitskopien meiner DVDs anschauen können auf Media Center, damit ich nicht immer die wie ein Tier DVDs einlegen muss.
Linux-Downloads
über Bitcoin. Ja, genau. Natürlich. Ja. Und das Hauptding war aber, dieses scheiß Ding auseinanderreißen und irgendwelche wilden Chips einzulöten und dann Sachen zu reparieren, weil man es kaputt Code gelötet hat. Das war ja der eigentliche Spaß daran. Aber dann einfach hinzugehen und sagen, ja gut, ich kaufe mir jetzt das, fertig, danke, tschüss, ist ja auch irgendwie lame, oder?
Aber mir würde der Kopf explodieren, wenn ich wüsste, dass es wirklich noch diese Boxen gibt, die man an den Fernseher anschließt, wo dann halt irgendwie diese Sky rausfällt. Also ich meine, ist es nicht alles mit Nutzeraccount und Passwort einfach heutzutage? Oder gibt es wirklich noch irgendwelche Hast Karten, du eine die...
Box?
Weißt du, so eine Set-Top-Box.
Ja, natürlich. Ja.
Also wenn es das noch gibt, dann verliere ich den Glauben.
Du kannst ja auch in den Fernseher reinstecken.
Du kannst ja, wenn du bei in Hertie gehst und dir so ein Sky-Abo kaufst.
Moment mal, was?
Dann kriegst du da so eine Chipkarte und so ein Modul, was du hinten in den Fernseher stopfst. Dann steckst du den Kabelanschluss in diesen Fernseher rein, steckst diese Chipkarte in dieses Modul hinten in den Fernseher rein und kann der Fernseher dein Sky dekodieren.
Ja, vor 30 Jahren.
Nein, heute. Aktuell.
Es gibt es Hertie noch?
Okay, du hast die Fuß, die einzige Fußangel,
komplett
die einzige Riege in diesem Ding hast du entdeckt. Aber und wenn du aus irgendwelchen Gründen den Fernseher kaufst, dass der kein CI-Modul hat, wo du was einschieben kannst, dann brauchst du eine Set-Top-Box. Wir haben in der Familie jemanden mit einem Sky-Abo, mit so einer Set-Top, also die ist natürlich kein, also das ist eine Set-Below-Box, aber da ist ein eigenes Ding und der hat eine Sky-Fernbedienung zu Hause, weil er die ich musste das Ding anschließen, weil du musst ja da HDMIs durchschleifen.
Ja, okay.
Gerade, dass es keine SCART-Anschlüsse hat. Vielleicht hat es SCART-Anschlüsse, ich habe es nicht gesehen, aber das ist schon noch anders alles.
Ich habe hier nebenbei versucht, das Tarifmodell von Canal Plus in Frankreich zu verstehen. Und es gibt drei Pakete. Es gibt Normal, es gibt Cine und es gibt Sport. Und in Normal ist auch Sport drin und in Cine ist auch ein bisschen Sport drin und in Sport ist noch mehr Sport drin. Und die drei Pakete kosten 23 Euro, 26 Euro und 35 Euro. Okay. Und im normalen Sport hast du halt irgendwie Champions League und Formel 1 drin und im Kanal Plus Sport hast du noch ein bisschen mehr Basketball oder noch mehr Sport. Aber das
Basketball,
ist das
erlaubt in Frankreich?
Warte mal, was war das denn? Das war hier NBA, ja. Und Europa League und Liqui Moly Star League. Das ist
NBA
wahrscheinlich
ist doch
so.
Sicher, ist Nationale Boule League. Ist es wahrscheinlich.
Nee, das ist schon Basketball. Aber
ja.
Ich würde gerne wissen, wieso die Star League, welcher Sport das ist und wieso das von Motoröl gesponsert ist.
Vielleicht so ein Ding in Frankreich.
Warte mal, Star League, was ist das? League. Die spielen Handball.
Handball?
Ja.
Handball.
Handball gesponsert von...
Ich dachte, das gäbe es nur noch in Deutschland, Handball.
Aber wenn du jetzt halt gerade Französisch bist,
bitte keine E-Mails schreiben.
Ja, ich schaue jeden Samstag, Handball, schreibt jetzt jemand gerade französischen Handball.
Französischer Handball vielleicht spektakulär gut.
Wahrscheinlich.
Ich will das gar nicht in Abrede stellen.
Und du kriegst noch dieses Beinsport. Beinsport ist so eine... Also B-E-I-N.
Beinsport. Bestes Ding. So eine Mischung irgendwie aus Fußball und Hockey und Hochsprung.
Und Beinstellen.
Nein.
Wobei das ja bei Fußball inklusive
ja.
ist.
Ja.
Beinsport. Das ist sehr lustig, weil die hauptsächlich Fußball zeigen, aber es ist sehr lustig, weil es heißt eigentlich B-In.
Beinsport.
Und das ist so ein arabischer Anbieter von Sportsendern. Und
schade eigentlich.
Die waren irgendwie Hauptdings von der, also die waren Produzent von diesem WM-Dings in, wo war das?
Katar,
ja. Okay. Und also das ist halt sehr lustig, weil Beinsport ist halt der Fußballsender.
Mhm.
Und gibt's hier nicht. Aber
gibt's nicht, oder?
Ja, und das heißt okay. BIN, glaube ich.
In Deutschland aber schwierig zu vermarkten.
Das wäre in Deutschland
aber Beinsport. So, ja, okay. Come on.
Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich abgelenkt wurde, ist also, dass das Canal Plus Angebot erscheint mir jetzt relativ übersichtlich und leicht zu verstehen und auch nicht so teuer. Also halt für normal 23 Euro, das ist jetzt nicht viel schlimmer als irgendwie Netflix oder so. Und du kriegst möglicherweise eine okay funktionierende Box oder kannst die Karte in deinen Fernseher stopfen und es dann passt schon. Also das sehe ich alles ein. Ich habe nur so hier mit Sky ist halt Sky, ja, und das darfst du halt nicht anfassen. Und dann kriegst du jetzt da noch den Apple TV dazu und die haben wahrscheinlich eben auch ihre Receiver-App in dem Apple TV drin, wenn du den kaufst. Mhm. Ich sehe jetzt gerade nicht, was sie dafür haben möchten. Das steht hier nicht, was die Box kostet. Und du kannst noch es gibt noch ein Paket, das heißt Serien und das kostet nochmal 7 €.
Aber Apples Beziehung zu Frankreich ist auch schon sehr speziell, ne, wenn man drüber nachdenkt. Also erstmal werden sie jeden zweiten Monat verklagt wegen irgendwas. Also Frankreich stellt sich ja einfach auch oft mal auf die Hinterbeine und sagt, Strafe, 5 Millionen Strafe. Dann haben sie diese speziellen Deals irgendwie mit Canal Plus. Dann haben sie diesen Typen, der halt die iPhones zerschlägt mit dem Handschuh und der Boule-Kugel.
Ja, der war schon ein
Hit. Nicht vergessen. Also Frankreich immer, also spezielle Beziehung mit Apple, echt lustig.
Ja, und da war halt...
Timo war mal im Apple Store dort, hat mitgedrückt.
Mit der Boule-Kugel?
Nee, das war ohne Boule-Kugel. Ich war mal in diesem, in so einem Fnac und habe RAM für einen iMac G3 gekauft.
Wow. Fnac ist aber auch.
Gibt's noch? Ja, das ist so Mediamarkt, ne?
Ja,
und
ja.
Und da, weil halt in den 90ern aus irgendwelchen Gründen, 80er, 90ern Apple in Frankreich groß war, ist das immer noch so ein Ding. Mhm. Also viel mehr Leute mit iPhones in Frankreich per Augeninspektion dort gesehen.
Und, ist glaube ich auch so, ja.
Und auch in den Läden ist halt sehr viel mehr mit Mac und Kram los und vielleicht auch deswegen die Verbindung mit dem Apple TV und dass du dort eben, ich versuche gerade rauszufinden, was der kostet, aber es steht da nicht. Also du kannst...
Das ist lustig, sie haben ja Apple hat ja jetzt bei der Pressemitteilung zu der Geschichte, haben sie ja auch sehr schön natürlich drauf hingewiesen, so wir haben jetzt auch irgendwie so französisch-europäische Inhalte, so bei TV Plus, ja, das war natürlich ein wichtiges Ding. Das ist ja sowieso was, weil ich weiß nicht, ob es in Frankreich schon vor, also diese Diskussion um Streamingdienste müssen in unserem Land Inhalte aus unserem Land zeigen, weil sonst sind diese Streamingdienste irgendwie verboten, weil die Kultur. Und das ist ja so ein Ding gewesen, wo ja alle dann mehr oder weniger zwangsläufig, Netflix ja sowieso ganz groß und schon lange das Zeug natürlich aus allen möglichen Regionen der Produktionen hat und Prime ist ja auch so ein bisschen darauf angesprungen. Ja, und TV Plus kommt da natürlich auch nicht dran vorbei. Also das wird auch wohlweislich sein, das zu machen natürlich und entsprechend halt lokale Produktionen halt zu machen.
Mhm. Und halt für Kanada und dass sie halt für manche Spiele auch die Fußballspiele, glaube ich, von den kanadischen Mannschaften dann auch den französischen Kommentar haben. Da legst du direkt deinen Beinsport zur Seite und sagst dann, nee, jetzt gucke ich ein bisschen MLS, statt die ganze Zeit nur Handball, weißt du?
Beinsport, bestes.
Läuft dann der Handball auch auf Beinsport oder nicht?
Ja, das läuft auf Handsport.
Oh je.
Ja. Naja, aber interessant, was da für Deals und für Fernsehgeschichten. Es scheint ja ein Ding zu sein. Ich weiß es auch nicht. Zwar irgendwie, zuletzt war noch irgendwie NFL, hat jetzt Amazon geboten in USA oder sowas, glaube ich. Oder irgendjemand.
NFL?
Ja.
Ja. YouTube TV ist ja auch irgendwie so eine US-Geschichte, die auch jetzt ein paar Preis angezogen hat, so ein bisschen. Also da muss man sehr tief drinstecken bei diesen amerikanischen Deals mit den Fernsehsendern und den Cable-Angeboten und so weiter. Das ist eine komplexe Geschichte.
Schreibt gerade schon Hörer Igor, der wäre interessiert an Handball. Also
siehst du? Ja, da haben wir es schon.
Ja?
Handball. Handball ist einfach offensichtlich auch noch so ein Ding.
Ist es immer noch so, dass der Torhüter dort so eine super weite Hose immer anhat?
Ja.
Du verwechselst den mit MC Hammer, aber nicht ganz.
Nee, die normalen Spieler, die haben doch so normale Sportoutfits an. Aber der Torhüter, der hat immer so riesige Hosen an. Damit
Jogginghose, ja.
Der sieht immer aus, als wäre er gerade am Sonntag in so Tanke gelaufen.
aber
der ist auch der Hardcore, soweit ich den Sport kenne und ich kenne ihn nicht, der ist der Hardcore-Spieler auf dem Platz, weil auf den werden immer die Bälle geschmissen.
Ja.
Weißt du? Die anderen, die werfen sich die Bälle zu, aber auf den wird immer geworfen. Der muss schon hart im Leben sein.
Der hat da schon den Nussknacker eingebaut in dieser Hose, deswegen ist die ein bisschen größer wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist, damit die Bälle an der Hose hängen bleiben.
Ja, garantiert.
Oder es halt einfach so, weil es cool aussieht. Ich weiß es auch nicht.
Sehr, sehr unklar.
Wo waren wir?
Tragen eine lange. Ja, wahrscheinlich, weil du da halt dauernd Bälle drauf kriegst, oder?
Ja.
Wikipedia ist nicht so richtig hilfreich. Also sie tragen ein Suspensorium, dass ihr Bescheid wisst. Das finde ich wichtig. Klar. Aber es steht nur drauf, dass sie meistens Trainingshosen tragen. Aha. Danke für nichts.
Okay, gut. So, wo waren wir? Die Sendung heute wieder ohne Sponsor, aber ihr könnt die Sendung direkt unterstützen mit Bits und so Plus. Ihr geht auf Bits und so Plus und klickt euch ein Jahresabo. Das kostet euch ungefähr einen Fünfer im Monat und dann kriegt ihr dafür die Sendung länger, die Sendung immer werbefrei beziehungsweise Werbung nach hinten sortiert. Ihr kriegt Kapitel rein. Die meisten Apps unterstützen auch die Kapitel oder für die meisten Plattformen gibt es auch irgendwo eine App, die auch die Kapitel unterstützt. Hat auch ein Hörer gefragt, wäre es nicht mal Zeit für MP3-Kapitel? Und ich glaube ja fast, man muss den Kampf aufgeben. Und M4A ist schon cooler und besser, hört sich besser an. ProBit hat die Kapitel schon immer drin, aber MP3 ist halt auch da dran vorbeigefahren. Und also so von hinten, also von sehr weit hinten ist dann MP3, hat es dann überholt, weil M4A einfach niemand supporten möchte, weil es furchtbar ist.
Das lag
ist.
Halt röchelnd am Straßenrand des M4A. Mhm. Da war das Überholen halt auch nicht so besonders schwierig.
Ja, und der Support auf Android ist noch schlechter als beim iOS, weil da die App selber dafür den Parser schreiben muss. Dann so eine App wie Overcast, die kann es nicht parsen, wenn der Download noch gestreamt ist und solche Sachen. Es ist, da müsste man, ich frage mal in ChatGPT, wie das funktioniert.
Mit der kennt sich da wahrscheinlich aus.
So. Wahrscheinlich schon. Weil
ja, vermutlich.
Ist tatsächlich sehr kompetent in FFmpeg und sowas, weil das
ja, war.
Ja, also bitte unser Punkt Plus, wenn ihr das direkt unterstützen möchtet und herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Lass mal sehen. Naja, AI-Geschichten, es gibt hier eine neue Bude, die verschenkt gerade GPT-4-Zugriff, was ich nett finde. Und zwar heißt die Find mit phind.com, AI Search Engine for Developers. Dann machst du hier links unten noch Expert an und dann hast du dort ein Ding, was relativ genau dem Bing und oder GPT-4 entspricht, plus, also was Bing auch macht und der auch macht, ist, dass der browsen kann und im Web suchen kann. Mhm. Das heißt, der gibt dir quasi Citations für, wo er denn die Informationen gefunden hat. Ja. Und mit dem habe ich so ein bisschen gespielt und mal so ein paar Programmierfragen und mal so ein paar Geometriefragen ihm auch gestellt und so. Und es ist halt so nah dran, aber es ist immer die gleiche Geschichte mit wie mit allen anderen von diesen Sachen auch. Ich habe mit dem Bing noch nicht gespielt, da habe ich mich mal angemeldet, aber nie Antwort bekommen. Irgendwie, das hat, weiß nicht, bist du da drin beim Bing, ne?
Ja, ja, ja.
Und wie sind deine Erfahrungen dort mit so Quellenangaben, wo er im Web was gefunden hat und so?
Ja, das haben sie tatsächlich erstaunlich gut hinbekommen, habe ich den Eindruck. Also der erfindet zwar manchmal die Inhalte hinter irgendwie, also wenn du ihm irgendeine URL gibst und sagst, hier, was, fass mal das zusammen und das ist irgendwie Paywall oder sowas, dann fantasiert er einfach sich zusammen, was da in dem Text steht. Weil halt offensichtlich keinen Einblick und dann wird einfach das sich selbst zurechtgelegt, was da vielleicht drinstehen könnte. Aber ansonsten nennt er immer ganz nett eigentlich so seine Quellen. Die sind dann manchmal ein bisschen skurril und nicht so ganz nachvollziehbar, warum der jetzt genau diese spezifischen Sachen halt referenziert und da dir aufführt. Aber du kannst halt immer den Link dann durchklicken jeweils. Und manchmal sind auch so ein paar Links mehr angegeben, die irgendwie gar nicht in dem Antwort praktisch vorkommen. Also es ist alles nicht so 100% stimmig, aber Bing versucht zumindest halt so ein bisschen diese Suchmaschinenelement der Links da noch übrig zu lassen. Und natürlich gesponserte Links können auch auftauchen. Also das ist natürlich auch so ein Ding. Irgendwie muss da natürlich auch Geld reinfließen.
In der AI-Antwort.
In der AI-Antwort.
Sind die dann im Text die Links? Wie läuft das da?
Ja, ich glaube, oder zumindest ist dann im Text irgendwas erzählt, so das und das und das, und dann ist halt da ja immer der Link noch eingebaut und dann steht da so ein kleines Add oder so eine Markierung ist dran, die heißt einfach Add und dann ist der Link halt drunter und ich weiß gar nicht mehr, wo ich den hatte. Ich hatte natürlich auch irgendwas Klassisches gefragt, wo halt gerne die Suchmaschinen anspringen, irgendwie Versicherungsfragen oder sowas, weißt du, wo auch bei Google irgendwie logisch Erstmal die ersten 10 Seiten halt nur Werbelinks halt bekommst und
normal.
Da kam auch gleich irgendwas mit natürlich irgendeiner Werbungsgeschichte.
Und bei dem Find, das geht halt jetzt ohne Anmeldung und geht halt kostenlos, ohne dass du den ChatGPT Plus bezahlst und so. Und der hat eben auch Zugriff auf aktuelle Themen und der kann halt auch das durchsuchen und hat Antworten auf eine Beispielfrage, die sie hier vorgeben, ist zum Beispiel, hat der Papst wirklich so eine Puffjacke angehabt?
Die Antwort ist natürlich ja.
Und dann so, Dann sagt er hier, der Find, dass das Bild von Papst Franziskus mit einer weißen Puffjacke ist fake, wurde in Midjourney generiert, ging dann viral auf Reddit und Twitter und viele dachten, das wäre echt. Und dann sagt der echte Creator, ein gewisser Pablo Xavier, dass er Midjourney benutzt hat. Und obwohl dieses Bild fake ist, demonstriert es die wachsenden Fähigkeiten von AI-Bildgeneratoren und die potenziellen Schwierigkeiten zwischen dem echten und dem falschen Bild zu unterscheiden. Mhm. Und Midjourney funktioniert so, dass eben Milliarden von Bildern aus dem Internet abgegrast haben und dort Muster erkannt haben und den Text dazu gespeichert haben und dann eben realistisch wirkende Bilder oder Gemälde erstellen können, jeweils mit dem Link dazu, wo das herkommt. Das kommt von The Verge und von The Atlantic und von Daily Mail. Und dann steht als letzter Absatz drin, es ist aber wert, sich anzuschauen, dass der Papst normalerweise weiße und rote Klamotten trägt, als Symbol für die christliche Reinheit und Schuld. Wohltätigkeit und den Willen, sich zu opfern für seine Leute. Tatsächlich ist die weiße Puffjacke nicht eine genaue Repräsentation von Papst-Fashion.
Sehr lustiger Ergänzungstext.
Und das ist alles sehr gut. Und ich habe auch ein paar Sachen gefragt. Ich habe so Fragen zu Solarpanels reingesteckt, habe ich mal geguckt, was er da so sagt. Mhm. Und der hat mir sehr genau ausgerechnet, wenn die Sonne so hoch steht und das Panel hat einen Winkel von so und dann kommt die Sonne im Sommer, aber im Winter so und so. Hat er alles richtig ausgerechnet und hat er irgendwo im Web einen Link gefunden von irgendeiner Regelung in Montana, wo Solaranlagen 6 Meter vom Haus weit wegstehen müssen. Und hat er gesagt, ja okay, du musst es hier 30 Zentimeter in der Höhe, musst es hier unterscheiden und du musst es 6 Meter weit wegstellen.
Natürlich, natürlich.
Sehr gut.
Und das habe ich immer auch nicht mehr ausgeredet bekommen. Es war richtig, aber halt nicht ganz. Und dann hat er halt irgendwas von irgendwo, was mit nichts zu tun hat, reingeschmissen. Aber das musst du, dann ist das halt deine Aufgabe, dann rauszufinden, ob du in Montana stehst.
Ja.
So, okay. Nein. Aber wenn ihr mal damit spielen möchtet, dieses Find ist so ganz, ganz lustig. Da ist VC-Geld dahinter und die zahlen jetzt die Rechnung dafür.
Ja, das geht schon. Das Bing, das kann man mal ausprobieren. Also ich habe mich da auch einfach angemeldet und dann kam so ein paar Tage später, dann kam irgendwie die Einladung und die machen das schon ganz nett. Also ich habe jetzt gerade mal nach NATO in Finnland gefragt und da kommen die, also NATO als Quelle selbst und Wikipedia kommt als Quelle und dann natürlich noch so The Guardian und Reuters. Und ich weiß nicht, also es ist ja schon so ein bisschen, wie ist denn ein gutes deutsches Wort für compelling? Es ist doch so ein bisschen nett, sowas präsentiert zu bekommen, wenn es denn stimmt in dieser Kürze. Und es wäre halt so toll, auch wenn man so eine Sprachassistenz hätte, die sowas halt irgendwie auswirft, halt in so kompakt und hoffentlich richtig und mit Quellenangaben und so. Ich fände es schon reizvoll und ich muss schon sagen, also wenn so die WWDC das komplett ignoriert, dieses Thema, das würde schon tief blicken lassen. Apple lässt sich ja sicherlich nicht in die Karten schauen, was sie so planen, aber die WWDC wäre jetzt schon der Aufhänger, halt irgendwo so einen Schritt in diese Richtung zu machen. Und selbst wenn es halt irgendwie nur eine Ankündigung ist nach dem Motto, wir wissen schon, das ist ja irgendwie ein heißes Thema und so weiter und wir gehen das mal übers nächste Jahr hinweg an. Weil wenn sie es gar nicht sagen, dann bedeutet es eigentlich, dass dann bis nächsten Frühling nichts passiert da dran. Also ich bin schon der Meinung, dass das irgendwo berücksichtigt werden finden muss. Selbst wenn du die Fehler noch hast und diese Fehler immer wieder findest und so weiter, das ist halt komplett zu umschiffen, das Thema ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Sehen wir dann. Weiß ich nicht. Was AI angeht, war noch interessant die Woche, dass Amazon hat ein quasi analoges Produkt zu GitHub Copilot rausgetan. Das heißt Amazon Code Whisperer. Das integriert sich in deine IDE. Das kann irgendwie, es hat Support für eine Handvoll von den üblichen Programmiersprachen. Bisschen weniger als GitHub Copilot. Und funktioniert aber ähnlich, dass du halt einen Kommentar schreibst oder einen Funktionsnamen schreibst und dann soll das Ding ergänzen. Und es ist im Unterschied zu GitHub Copilot für individuellen Use gratis. Wenn du mit Firma rein willst, dann zahlst du halt irgendwie, ich glaube, 20 pro User oder sowas. Und das ist so ganz, ganz interessant. Ich habe da mal das Plugin in Visual Studio Code installiert und mich dann eingeloggt. Es läuft separat von deinem AWS-Account. Also du machst so einen neuen Amazon-Account, der heißt dann Bilder. Du bist dann ein Bilder vom Amazon, okay. Und dann
Bilder, weil du
baust Sachen. Und dann loggst du dich dort ein, dann kriegst du so einen Code, dann meldest du dich da an, dann schreibst du den Code in deinen Visual Studio Code rein und dann ist er eingeloggt. Und dann habe ich da versucht, Ergänzungen zu erreichen. Von alleine kamen keine. Dann steht in der Hilfe drin, du sollst Option C drücken, um eine Autocomplete zu bekommen. Und es kommt so ein kleiner Balken, so Waiting for Code Whisperer. Und dann kommt keine Ergänzung. Also bei mir hat es einfach nicht funktioniert, aber vielleicht habe ich zur falschen Uhrzeit reingeschaut. Okay. Aber das, wenn ihr da mal möchtet, könnt ihr mal bei dem auch probieren, ob ihr da sinnvolle Ergänzungen bekommt. Ich hatte gelesen, so in, schlechter als Copilot, aber besser als nix, so. Und das ist ja auch vielleicht was wert. Ich weiß es nicht, ob das jetzt, ich finde, dass es schon zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich glaube, da könnte halt der Copilot X, wenn der Copilot X halt GPT reinholt und den Autocomplete zusammenschmeißt, dass du dich mit, wie so beim Pair-Programming, dass du mich mit jemandem unterhalten kannst und dann hast du noch jemanden, der für dich tippt, so ungefähr. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen sinnvoller oder mächtiger, als wenn du jetzt nur so eine Autocomplete-Geschichte bekommst, wo der dir halt mit der Syntax hilft und der dir halt irgendwie, jetzt das Beispiel ist hier CSV-Parsen oder so. Ich meine, CSV-Parsen ist eines der schwierigsten Dinge in der IT. Das geht immer schief.
Könnte sein, ja.
Ich habe tatsächlich gerade so ein CSV-Problem, wo ich das CSV vom einen Dienst in den anderen Dienst reinstecken muss und dann sagt der andere Dienst so, nee, du, das kenne ich nicht, mach mal anders. Dann sage ich das zum ersten Dienst, euer CSV-Export ist kaputt. Dann sagt der, ja, nee, das ist richtig so.
Schön.
Das heißt, ich darf mir jetzt halt ein Skript schreiben, was das CSV umnudelt und in eine andere Form schreibt, damit das der zweite Dienst akzeptiert.
Exzellent, das klingt nach Spaß.
Das ist total lustig auch. Weißt du, so Kommas, Punkte, Strichpunkte. Ja, nice. Ist
alles gelöstes Problem.
Naja, gut, andere Geschichte war noch, letztes Mal hatte ich kurz über das Balkonkraftwerk gesprochen und wie das da aussieht, kam Feedback. Vielleicht ist auch wurscht, weil wenn man mal den Sonnenschein simuliert über so ein Jahr und dann verschiedene Panelgrößen, verschiedene Invertergrößen dranhängt, ist jemand auf das Ergebnis gekommen, dass wenn du so ein kleines Balkonkraftwerk da hinhängst, ist es fast wurscht. Da ist der Ertrag fast gleich. Und das ist vielleicht jetzt auch sehr billig zu haben, weil auch die Händler drauf das wissen, dass sich was ändern wird und jetzt die alte Ware noch billig raushauen. Das könnte auch sein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch die Gegebenheit dann doch anders und deswegen möchte man sich es vielleicht in Einzelteilen kaufen oder wie auch immer. Das ist aber, finde ich, alles weiterhin recht interessant und ich habe mal so ein bisschen gerechnet und hin und her. Ich meine, mein Zähler geht doch. Ich glaube, mein Zähler geht ja doch. Das wäre doch eine Option. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt selber mache. Es wäre halt dank meinem relativ großen Stromverbrauch, der vergleichsweise zu Alex auch noch ein Witz ist. Ja, also, so richtig rausheizen tut nur der Alex. Also so.
Naja, ich alles mit Steckdosenstrom machen muss im Moment und das ist nicht günstig. Das ist definitiv günstig. Hier gibt es ja auch andere Möglichkeiten, aber wir wohnen ungünstig dafür und wir mieten ja das hat seine Einschränkung.
Ja. Und bei Basti ist halt, der wäre jetzt der Nächste für so eine richtige Anlage auf dem Dach und solche Sachen. Aber auch, vielleicht könntest du auf dem Carport überlegen, aber der ist recht verschattet.
Der ist ein bisschen verschattet. Also es vielleicht geht, man müsste sich das mal auskaspern, ob es Sinn macht oder nicht. Genau, müsste.
Aber ich habe definitiv eine Hausseite, also so einen typischen Balkon, der den ganzen Tag in der Sonne steht. Also wenn wir mal Sonne haben, ja, also dann steht er den ganzen Tag in der Sonne. Es wäre durchaus, durchaus interessant, das mal im Auge zu behalten, ob man da nicht was machen kann.
So, und ich hatte geschaut wegen Apps, die dir die Verschattung auch vielleicht vorhersagen können oder wie du es ausmessen kannst. Ich habe da eine schicke App von einem Hörer empfohlen bekommen, der sagt aber, der Entwickler, warte noch ein bisschen, weil mit der App muss noch was passieren, bevor man die vielleicht besprechen sollte. Dann warte ich da noch ein bisschen und die andere App, die ist für was völlig anderes gedacht, aber die kann man dann wiederum auslesen und ins Web reintippen. Nämlich die App ist so gedacht, um Sterne zu finden. Ja, da hältst du an den Himmel und dann sagt dir das Ding, welche Sterne da sind. Aber du kannst das genauso und es blendet das Kamerabild ein. Und gleichzeitig zeigt es dir einen Kompass und den Winkel, wie du das Ding gerade hältst. Und mit dem Kompass und dem Winkel kannst du dir aufschreiben, zum Beispiel alle 10 Grad, wie hoch ist das Hindernis, wie hoch ist der Baum, wie hoch ist das Haus. Mhm. Dann schreibst du dir das auf und trägst dann diese Daten wiederum in ein CSV ein, lädst diese Daten in dieses PVGIS-Tool von der EU hoch und dann rechnet dir das Ding aus, wie dein Horizont ist, den du zu welcher Jahreszeit wie siehst und was da verschattet wird.
Okay.
Das ist jetzt nicht so einfach wie eine App hochhalten, aber es ist so ein Arbeitsschritt mehr und eine Textdatei von Hand schreiben, das geht. Und das Ding heißt Cam Sextant, das ist halt so für Kamera und Sextanten Dings, ist sauhässlich, aber ist egal. Ne? Also das zeigt sich auch, wenn du so, es gibt so eine Klasse von Apps, die eigentlich nur einen Sensor vom iPhone ausliest und anzeigt. Ja, es gibt eine Million Apps für Wasserwaage oder so. Mhm. Obwohl auch iOS mit einer Wasserwagen-App daherkommt. Aber es gibt noch 10.000 andere. Und dann gibt's aber, wenn du jetzt irgendwie eine Wasserwaage mit einer Kamera drin suchst, dann ist es wieder vorbei. Dann gibt's noch 2 Stück. Ja, es ist halt so.
Okay.
Vielleicht auch so ein Problem für, also welchen Anreiz haben Entwickler, jetzt eine App zu machen, die aus der Kamera und dem Gyroskop und dem Kompass irgendwie dort einen Wert anzeigt. Das macht halt jetzt diese App zum Beispiel, um Sterne zu finden. Aber ich will gar keine Sterne finden, ich will nur den Baum finden. Und dafür geht's auch.
Okay.
Ja, aber es ist so, ich hätte gedacht, da gäbe es mehr. Es gibt natürlich 15 verschiedene Apps, die so Sonnenstand anzeigt. Mhm. Aber die können dann keinen Schatten oder zumindest gratis keinen Schatten. Ja, also weil, oder sie haben halt nur Schattendatenbank von der EU, wieder aus dieser PVGIS-Geschichte. Die können dir anzeigen, wo der nächste Berg steht, aber die kann dir nicht den nächsten Baum anzeigen.
Okay.
Okay. Ja, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, im Grunde ist es ja auch nicht so, als müsste man das wissen, wo der nächste Baum steht. Weil im Vergleich zu, wo der nächste Berg steht, sehe ich ja den nächsten Baum.
Aber du weißt ja nicht, wo die Sonne hinter dem Baum im März verschwindet. Das ist ja die Frage. Und ob die Sonne im Sommer über das Nachbarhaus drüber kommt.
Ja, das stimmt.
Ja, und wenn du das halt, dieses CSV in dieses PVGIS eingetragen hast und dann siehst du halt so einen Kreis und siehst auf dem Kreis aufgetragen, wo in welcher Jahreszeit die Sonne halt Schatten wirft oder halt nicht. Und das ist vielleicht dann interessant. Und ja, das ist das eine. Das andere ist noch, es läuft gerade so eine Petition rum, die an den Bundestag gerichtet wird, um dort zu fordern, dass die Anmeldung von diesen ganzen Balkonkraftwerken vielleicht ein wenig entbürokratisiert werden könnte, eventuell. Da würde ich mal durchlesen und eventuell da zeichnen. Das ist,
ich ja, meine, das ist alles ein bisschen albern.
Das ist alles sehr, sehr albern. Und da ist auf jeden Fall viel Luft, das zu vereinfachen, weil ich weiß nicht mal genau, was so der Intent ist, von wieso das so kompliziert gemacht wird. Also ich habe so das Gefühl, es ist so ein ähnlicher Intent wie in den 80er Jahren Modems zu kriminalisieren. So steck keine illegalen Modems an dein C64, sonst kommt die Postpolizei. Mhm. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Scan gesehen aus einer alten Computerzeitschrift, so hier, kauf lieber legale Modems, dann kommst du wenigstens nicht in den Knast.
Okay.
Und also hier so ein großes BZT-Logo drauf und das war, wer sich erinnert.
Wow.
Ja, ist gut. Ja.
Andere Zeit.
Ja. An dem Punkt sind wir mit solchen Sachen jetzt auch, weil es war nie vorgesehen, dass so Bagatell-Kraftwerke hingehängt werden. Damit hat niemand gerechnet, weil der Strom war ja billig, der kam ja aus dem Atom raus.
Ja.
Und jetzt sind wir halt in Deutschland in der glücklichen Lage, den teuersten Strom der Welt zu haben. Also je nach Vertrag, ja, aber hin oder her. Aber das ist, das muss sich jetzt ein bisschen bewegen. Und wenn ich jetzt meinen Glaskugelhut aufsetzen würde, würde ich sagen, es wird wieder nichts. Also es dauert halt alles.
Ist das für ein seltsamer Hut?
Ja, sieht super aus, der Hut. Ich link mal diese Petition, da fehlen noch 10.000 Unterschriften. Das müsste sich aber schaffen lassen, aber es schafft man auch nur, wenn alle, die jetzt meinen, das wäre eine gute Idee, da auch unterschreiben und halt nicht sagen, alle anderen werden schon unterschreiben. Mhm. Gut. Feedback zum Deutschland-Ticket ein längliches Feedback. Ich würde gerne deinen Namen nennen von dem Hörer, aber in Mastodon wird es nicht einfacher, die Sachen wiederzufinden. Also im Gegenteil. Nein, ich finde es leider, vielleicht finde ich es noch. Nein, ich gucke mal, ob ich es finde. Auf jeden Fall, dass das Hauptding, wieso jetzt der Ticketverkauf sich so darstellt, wie er sich darstellt, scheint daran zu liegen, dass die Verkäufer dieses Deutschland-Tickets, also zum Beispiel der MVV oder die Bahn oder wer auch immer, die dürfen das Geld für das erste Jahr jetzt selbst einstecken. Das heißt, du kaufst jetzt das Deutschland-Ticket bei der Bahn und fährst damit mit dem MVV und der MVV sieht davon nichts. Und damit das ab nächsten Jahr besser funktioniert, ist es dann an ein Abo gebunden, an eine ID gebunden, an deine Postleitzahl gebunden und dann bekommt der Verkehrsverbund von deiner Heimatpostleitzahl mehr Geld davon.
Okay.
Und deswegen wirbt jetzt auch die Bahn irgendwie auf Plakaten und auf YouTube und im Fernsehen wahrscheinlich auch, hey, kauf mal hier bei uns das Ding, voll gut, weil dann stecken sie einfach die Kohle ein.
Das ist schlau.
Ohne dafür Leute spazieren fahren zu müssen. Und das Problem da ist natürlich, dass diese ganzen Verkehrsbetriebe, die sollten nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Die sollten alle am gleichen Strang ziehen.
Meinst du?
Das ist doch keine, also nein, ich meine, das ist doch nicht.
Die sollten schon, weil die Märkte regeln das ja, haben wir auch gelernt. Das sollten die schon. Grund ist ja auch, glaube ich, auch nicht, gar nicht so wichtig, nehme ich mal an.
Naja, und wenn du nach, also jetzt nehmen wir an, dass diese Verteilung nach Postleitzahl wäre, Heimatpostleitzahl wäre eine gute Idee. Das heißt, wenn du in FFB wohnst, hier auf dem Kaff, und du pendelst jeden Tag nach München, fährt dich der MVV jeden Tag nach München rein und kriegt nicht das ganze Geld. Weil du bist ja in FFB zu Hause, dann kriegt hier der Busschorsch, kriegt dann das Geld.
Ja, aber ist der Busschorsch nicht Teil vom MVV?
Was weiß denn MVG? Ich? MVG. MVG fährt dich dann mit der U-Bahn in der Stadt spazieren und sieht kein Geld von dir. Oder nicht genug Geld von dir.
Ja, weil der Busschorsch mit dem Geld durchgebrannt ist.
Ja, ja. Also angenommen, diese Postleitzahlengeschichte wäre eine sinnvolle. Mhm. Ist dann die einzige Möglichkeit in dieser digitalen Welt, das an ein Abo zu knüpfen? Oder könnte man, aber nur so als Idee, könnte man da vielleicht ein Adressfeld in die Bestellung reinklicken oder eine Eingabemaske auf dem Fahrkartenautomaten haben, wo man da reintippt, 1, 2, 3, 4, 5. Oder wenn es für die USA ist, 90210.
Die einzige wahre Postleitzahl.
Die einzige, die ich kenne.
Das ist, glaube ich, viel zu kompliziert. Das muss ja irgendwer da reinprogrammieren. Geht nicht. Also nicht in diesem Jahr. Also nicht vor 2040.
Ich bin da ein bisschen. Alex, weißt du, wie
Datenschutz vielleicht.
Verkehrsbetriebe in Finnland? Gibt's da also Konkurrenz zwischen den einzelnen Firmen?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es hier einzelne Firmen gibt, aber es nicht alles eins ist.
Das wäre eine Idee, ha?
Bestimmt gibt es da und da gibt es Unterschiede. Ja, ich habe dort auch schon. Ich bin mal mit der Bahn gefahren. Ist aber eine andere Bahn gewesen als hier die öffentlich-rechtlichen, die auch Zug sind, also auch Bahn sind. Also das waren zwei unterschiedliche Apps, die ich verwenden musste. Aber nee, ich habe da keinen Einblick leider rein.
Ja, also wenn man sich anschauen möchte, wie das noch viel schlimmer sein kann als hier, empfehle ich einen Ausflug nach England zum Beispiel. Die haben nämlich ihr Bahnnetz privatisiert und alle 5 Kilometer gehört die Schiene einer anderen Firma.
Das klingt gut.
Das ist total super. Und ist auch gar nicht kompliziert, weil dann mehrere Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig stehen und so. Das ist total super. Und das wird auch nicht teurer für die Kundschaft. Das ist total, total dufte und fein gelaufen dort. Also kann man echt nichts sagen, du.
Das ist halt, ja, ich sehe da einfach Potenzial bei uns, dass wir da einfach nachziehen.
Naja, egal. Das Ticket an sich ist gut, hat auch ein Hörer geschrieben, er zahlt hätte statt 220 Euro 50 zum Beispiel.
Es wäre halt noch, also ich meine, das ist ja immer noch auf hohem Niveau, weil wir, wenn wir jetzt mal kurz nochmal zurückdenken, wie das so letztes Jahr war, da haben wir 9 Euro bezahlt. Das war relativ sensationell. Und jetzt die 49 Euro so im Vergleich dazu, das schon eigentlich ist, ich weiß nicht, warum wir uns so krass drüber freuen, aber es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. ich sage jetzt gerade so für mich, so, ja, wenn man Pendler ist dauernd, dann macht das sicherlich voll Sinn, ne? Das ist eine krasse Erleichterung. Es wäre aber doch viel geiler, wenn das einfach so ein No-Brainer-Ticket wäre, dass einfach jeder und jeder da draußen sagen würden, ich kaufe mir dieses Ticket, aber es könnte ja sein, dass ich mal in der Nähe von einem Zug bin. Und dann, dass man einfach dann, ohne drüber nachzudenken, sagt, ich klicke mir ein Monatsabo von diesem Zugticket und alles, was ich jetzt plötzlich im Zug machen kann oder mit im ÖPNV machen kann, mache ich ja im ÖPNV, weil ich es kann, weil ich mir überhaupt keine Gedanken drüber machen muss. Und diese Schwelle wäre eigentlich sehr, sehr, sehr nett gewesen, wenn man die mitgenommen hätte.
Ja.
Weil 49 Euro wird weiterhin zu viel sein für viele Leute da draußen, die einfach, also es ist sicherlich für also natürlich für alle Leute, die jetzt schon ein Ticket zahlen, ist das eine krasse Erleichterung. Das möchte ich auch nicht zur Abrede stellen, aber es ist nicht so, also ohne dass das jetzt überheblich klingen will, aber wenn, ich glaube, das würde für uns alle gelten, wenn wir sagen wollen, ja, wir hätten jetzt Bock, dieses Deutschland-Ticket zu klicken, dann klicken wir uns das, weil man das schon machen kann. Aber da sind wir natürlich in so einer Position, wo das halt auch nicht alle können. Und ich weiß nicht genau, was bis zu welchem Preis es gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, ich abonniere das auf jeden Fall, einfach um in der Lage zu sein, jederzeit ein ÖPNV nutzen zu können. Aber 49 Euro ist es halt nicht.
Ja, das ist echt eine interessante Frage, weil, also wenn du den Preis findest, ja, der sicherlich schwierig zu ermitteln ist, definitiv, aber wenn du den Preis findest und Leute klicken das einfach, weil sie vielleicht einmal im Monat irgendwo mit der Bahn hin müssen oder weil es bequemer ist mit der Bahn und du den Stress wegnimmst, kein Ticket in dieser Situation kaufen zu müssen, sondern einfach irgendwo einsteigst. Ja, ja, weil du hast es eh, das würde ungemein natürlich helfen. Also man kann sich natürlich viele Dinge wünschen und so weiter. Und ich weiß schon, es ist natürlich eine Herausforderung, aber ich meine, das war ja so ein bisschen auch das Ziel von diesem, oder das hat das 9-Euro-Ticket ja definitiv erreicht.
Ja, ja,
und
genau.
Daher ist es nicht nur eine preisliche Erhöhung oder einen Schritt, den sie gemacht haben, sondern leider auch so einen Schritt weg von irgendwie, es ist ein No-Brainer.
Ja.
10 Euro vielleicht auch, ja, vielleicht nicht viel, nicht realistisch, was auch, aber einen Preis zu finden und zu sagen, okay, aber ich fahre irgendwie genug Bahn, dass ich das einfach dauerhaft dass ich dauerhaft diese Kosten einplane, das wäre natürlich echt spannend gewesen. Und bei 50 Euro im Monat ist das halt ganz realistisch gesehen, für Leute, die einfach nicht generell und regelmäßig Bahn fahren, ist das kein Standardpreis, den du berücksichtigst.
Vielleicht kontroverses Ding, aber eigentlich sollte der Preis null sein.
Ja, danke.
Nee, ist gar nicht, finde ich gar nicht so kontrovers.
Es ist halt aber, ich würde gerne wissen, wie viel von diesem Geld, was man da jetzt zahlt, von Verwaltung und Shit und Tickets und aufgefressen wird.
Klar.
Das haben wir ja letztes Mal gesehen, wie kompliziert diese Regelungen sind. Lass es doch einfach weg. Von mir aus, dann war so Diskussion letztes Jahr auch mit, ja, was ist mit Touristen, die Schmarotzer, die fahren dann einfach gratis so ein Scheiß, ja? Also,
ja.
Sollen wir jetzt Eintrittskarten fürs Oktoberfest verkaufen oder was? Die geben doch auch so Geld aus. Also, wenn man das ernst meinen würde, dann wäre das Ticket gratis. Ja, so.
Ja, ja.
Und also, dann.
Die Frage ist, müssen wir dann plötzlich wieder alle ÖPNV-Anbieter verstaatlichen? Und spätestens dann schreit halt irgendwer ganz laut Kommunismus. Und
Infrastruktur gehört halt zum Staat, genauso wie es die Kupferkabel dem Staat gehören sollten, wie sie ihm mal gehört haben. Und wenn der Staat irgendwie, dann hätten wir halt überall Glas. Weil natürlich würde der die Infrastruktur nicht einfach vergammeln lassen, sondern investieren, damit der Staat und vorwärts kommt. Das wäre so die Idee. Also ich weiß.
Die Idee, ja.
Aber das wäre so die Idee. So, ja. Stell dir vor, der Staat hätte total viel Land. Und durch dieses Land würde Wind fliegen. Und man könnte jetzt sagen, wir nehmen dieses Land oder wir lassen es und machen da aus diesem Land mit kleinen Stäbchen, die wir in dieses Land stellen, machen wir aus diesem Wind Strom. Oder wir lassen einfach das vergammeln, weil wir saumäßig blöde im Kopf sind. Dann gucken wir mal kurz hier nach Bayern. Aber
sehr hässlichen Stäbchen.
Die furchtbar hässlich, also auch im Vergleich zu so einem Kohlebagger, einfach saumäßig hässlich.
Ja, ich meine, Kohlebagger ist natürlich unter aller Sau. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Spielt doch keine Rolle. Also es ist ja nicht so, als würden wir, als, also ich persönlich halte ja so ein Windkraftwerk für mittelmäßig hässlich. Es sind halt, also ob man sie jetzt weiß machen muss, so wie sie halt jetzt, also ob man sie auch so anmalen muss, wie sie aussehen, oder ob man da sich was Schöneres hätte überlegen können, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein Stäbchen und da ist ein Propeller dran.
So. Es gibt auch so ein paar Startups, die bauen Windkraftwerke, wo du nichts mehr sich bewegen siehst, sondern es sind nur solche Kästen. So groß wie eine Waschmaschine stellst du dir aufs Dach, da fliegt der Wind rein und dann dreht der innen was und dann siehst du keine Bewegung mehr.
Und wie geil, wenn die so riesengroß werden, hast du dann so irgendwo so ein riesiger Brocken, einfach so, weiß ich, 50 mal 50 Meter Waschmaschine einfach so auf so einem Stäbchen steht. Das wäre gut.
Das wäre auch lustig.
Ja.
Oder du machst es halt so wie in Montana, dass du deine Solarkraftwerke 6 Meter weit vom Haus wegstellen musst.
Ja, sechs gut, aber in Montana ist ja wahrscheinlich auch wirklich, also zwischen jedem Haus sind wahrscheinlich so 50 Kilometer Luftlinie Platz, oder?
Ja, aber das, es wäre so viel mehr möglich, wenn man die Ressourcen, die wir hier in unserem schönen Land haben, auch besser nutzen würde und sie nicht für Bürokratie und so weiter aus dem Fenster jubeln würde. Lustige Diskussion wegen Italien und ChatGPT-Verbot, war auch ein sehr lustiger Kommentar, stand drin. Die Beamten in Italien, die werden ja nur dazu bezahlt, dass sie sehr langsam unsinnigen Text generieren. Die sehen sich bedroht von ChatGPT.
Ja, okay. Ist lustig, auf jeden Fall.
Deswegen erstmal vorsorglich verboten, damit die bis zur Rente durchkommen.
Ja, ich hatte das, glaube ich, bei der letzten Sendung irgendwie sehr kurz und auch, glaube ich, nicht 100% richtig dargestellt, warum die in Italien eigentlich dran gegangen sind. Das Problem und das ist ja die Frage, die da aufgeworfen wird, ist ja die Frage, die ja in verschiedenen Formen im Moment durchgestellt wird, nämlich halt, wo kommen die Trainingsdaten her und was ist in diesen Trainingsdaten drin und wie kriegst du Sachen aus diesen Trainingsdaten wieder raus, wenn du halt da zum Beispiel nicht drin sein möchtest, oder was ist halt, wenn was ist mit Urheberrechten und was ist halt, wenn da Werke halt einfließen in irgendeiner Form, ist bei Texten ja genauso wie jetzt mit Bildern oder Videos oder was auch immer halt, oder halt dann als Trainingsmaterial genutzt wird. Und gut, ich meine, da haben wir jetzt natürlich Datenschutzgrundverordnung, oder in Italien hat die sicher einen schöneren Namen. Wie heißt die Datenschutzgrundverordnung in Italien? Die haben sicher einen sehr eleganten Namen. Wahrscheinlich auch vielleicht sperrig, aber sehr elegant garantiert. Dann ist das Basisproblem natürlich durchaus ein valides, ja, weil wir haben ja einen Berg von unklaren Daten halt drin und in den Suchmaschinen, das ist natürlich auch so eine Sache, die schwierig immer ist, aber ja, diese Idee, dass du ja, wenn du die Suchmaschine, dass du ja Sachen aus der Suchmaschine tilgen kannst oder zumindest es einen Weg dafür gibt, Sachen aus der Suchmaschine zu tilgen und du natürlich sagen kannst, ja, ich will halt, also der Basisrahmen, der halt von der Datenschutzgrundverordnung da ist, dass du halt, wenn du einen Dienst benutzt, dass du halt die Möglichkeit hast, deine Daten da wieder rauszubekommen oder deine Daten zumindest löschen zu lassen. Und all diese Geschichten haben wir ja jetzt ja bei Large Language Models, haben wir das im Moment nicht, weil niemand irgendwie richtig weiß oder es ist nicht, was heißt niemand weiß, es ist halt nicht offengelegt, wird jetzt zumindest im Fall von GPT-4 oder was halt wirklich in diesen Trainingsdaten halt drin ist und was da drin steckt. Und diese Frage ist schon eine legitime Frage, ob das jetzt sinnvoll ist, da mit dem DSGVO-Hammer zu kommen und da jetzt Regeln aufzustellen und dann eben GPT und solche Tools zu verbieten, ist nochmal eine erweiterte Frage, die dann schon schwieriger wird. Aber diese Basisfrage, die müssen wir irgendwie klären. Und die ist ja einfach offen und die schwebt halt im Raum. Genauso wie die Frage halt, was ist, kannst du halt einfach jedes Foto nehmen, kannst du jedes Bild von jedem Künstler nehmen und kannst du halt daraus neue Sachen generieren, die nahe am Original sein können, und musst du dafür halt einfach, kannst du das einfach machen? Ist es okay, das zu machen? Ist das moralisch okay? Ist das juristisch okay? Also ich meine, unklar, ne? Vor allem, da sind sehr viele Fragezeichen an der Stelle.
Es gab jetzt doch diesen einen Fall, wo jemand sich selbst in diesem Modell halt dann gesucht hat, und dann kam halt raus, ja, das ist ein Straftäter.
Als ja, das hatten wir jetzt auch, genau.
War ein Straftäter, ja. Sondern, okay, was ist die Quelle? ein Artikel, ein ausgedachter Artikel, den es nicht gibt. So.
Ja.
Und jetzt stand diese Person halt vor der Frage, ist eine Fehlinformation, ich würde die gerne nicht verbreitet sehen, so. Ich habe nicht mal einen Ansprechpartner. So, also weil du könntest ja eventuell so einen Journalisten dann auch kontaktieren und sagen, hier, der Artikel ist falsche Information etc. Aber hier gibt es ja nicht mal den Ansprechpartner. Ja. So. Also das ist eine viel fundamentalere Ebene, wo die Frage einfach nicht geklärt ist, was du damit machst. Also wenn Fehlinformationen nicht nur irgendwie spaßig sind und lustige Sachen dazu erfunden werden, sondern wenn es dich halt selbst betrifft und du ja in Europa durchaus das Recht hast, dann auch so eine Löschung zu beantragen. Nach der jetzigen Gesetzgebung.
Ja, genau. Oder weil du bei Falschinformationen ja verschiedene Wege hast, dagegen vorzugehen. Ob die dann, wie effektiv die dann jeweils sind, das steht auch wieder alles auf einem anderen Blatt. Aber wenn es das halt gar nicht gibt, und das war ja sehr spezifisch. Also es war nicht einfach nur Straftäter, sondern halt Sexualstraftäter.
Ja.
Und mit diesem ernsthaften Referenz auf dem Zeitungsartikel, auf dem Washington Post Artikel, den es halt nicht gab. Also ich meine, halt irre. Unterm Strich, muss man ja echt sagen. Und das steht ja dann da so, halt wie es halt bei im Output von GPT halt steht und sieht halt sehr valide aus. Vor allem mit diesem Quellenverweis, das natürlich relativ die Geschichte halt relativ irre macht, dann, dass die Quelle halt auch noch dazu erfunden wird. Ja, also das ist schwierig und deshalb bei aller Verwunderung über dieses sehr aus der Hüfte geschossene italienische Vorgehen, diese Basisfragen müssen wir klären, die müssen wir schnell klären, weil dieses ganze Ding halt sehr schnell auch vorangeht. Und die Musikindustrie ist ja jetzt auch schon, die sind natürlich auch auf angesprungen, haben gemerkt so, hey, okay, wenn du halt alle Taylor Swift Songs einmal irgendwo reinrührst und dann machst du halt, mach mir mal einen Song wie Taylor Swift mit einem Loop von I don't know, dann kriegst du halt irgendwas dabei raus und dann packst du das halt zu Apple Music und Spotify und hoffst halt, dass du irgendwie ein paar Cent aus den Streams abgreifst. Also ich meine, okay, kann man alles machen, aber
Copyright ist halt kaputt. Also
ja,
klar. Da kannst du jetzt auch, das ist in sich durch den Computer kaputt gemacht worden. Das ist, das Copyright wurde gebaut, als es Schallplatten und Filmstreifen gab. Und jetzt wird das irgendwie, diese Geschäftsmodelle irgendwie in ein digitales Zeitalter rübergerettet. Und es ist einfach durch diesen Fakt, dass jedes Gerät nonstop Kopien von allem anfertigt, kaputt. Und das müsste man einfach komplett wegschmeißen, neu denken. Und das wird nicht passieren, weil Disney einfach Mickey Mouse bis zum Ende aller Tage versucht zu retten.
Ja, Kopien waren ja schon ein großes Problem, aber jetzt entstehen natürlich einfach neue Sachen daraus.
Und dann ist es
halt,
ja,
sagen wir mal, ähnlich sind wie die vorher.
Unter AMI Copyright-Dings ist das Fair Use vielleicht. Und das haben
vielleicht,
wir hier so auch nicht.
Vielleicht,
und
ja,
das
vielleicht.
Ist total sicher lustig für die Anwälte und die da drum kümmern können.
Mhm. Und GPT benutzen, um schnell sich Texte generieren zu lassen für ihre nächsten Meetings.
Also ich habe geschaut, wie das in Italien heißt und so. Und die Behörde ist halt die Garante.
Ja.
Ja, das ist die Garante und darunter läuft das alles. Also die Protection quasi, der Protektor, das ist die Behörde von den persönlichen Daten und so. Aber sie haben, die Behörde heißt GPDP, aber das ist auch nicht so richtig nett. Also so kein schöner Name, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber ja. Das ist aber auch so. Es ist so ein bisschen alles, es ist so, da wird, es ist relativ sicher, dass da auf keinen guten Punkt kommt. Egal, was da jetzt reguliert wird und was da für neue Gesetze erfunden werden, wahrscheinlich wird es nicht wesentlich besser. Also ich meine, kann natürlich sein, dass du dann irgendwas verbietest oder irgendwas erlaubst oder irgendwelche Regelungen findest und sowas, aber dann hast du halt wieder so wie das Deutschland-Ticket. Ja, musst du halt, es wird schon irgendwie geregelt, aber es ist halt Quatsch.
Ja.
Und ich befürchte, wie es das bei vielen solchen digitalen Themen, ist halt am Schluss die Regelung, die bei rumkommt, wahrscheinlich eher Quatsch. Und vielleicht gibt es auch einfach keine Lösung. Vielleicht ist die Lösung auch da, zu sagen, 0 Euro. Das Einzige, was Sinn macht, sind 0 Euro.
Ich wollte es noch kurz einwerfen, weil es echt interessant ist, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Der Kollege, sehr geschätzte Kollege Banse hat im Lager der Nation, die hat einen Interviewpartner dort und die haben halt Fälle diskutiert, wo Leute einfach verknackt werden, Und häufig, oder einer der häufigsten Gründe war irgendwie Strafzettel, oder Schwarzfahren sagt man ja vielleicht nicht mehr, aber halt Bußgeld bekommen beim Nicht-Ticket lösen und dann halt die der Aufforderung nicht nachgegangen und dann halt, also am Ende steht dann Knast. Also ernsthafte Kosten für den Steuerzahler. Mhm. So irgendwie, das ist so, ein Tag Knast ist irgendwie so gleichzusetzen mit Hotelaufenthalt. 4 Sterne irgendwo, super, super teuer einfach. Und das sind halt so gängige Fälle, wo Leute einfach kein Ticket kaufen. Und das musst du einrechnen bei diesen Geschichten, wenn du sagst, du willst halt ein Ticket, das bezahlt werden muss, dann musst du auch einrechnen, okay, dann gibt's halt, dann fällt halt nie diese Quote, wo Leute einfach dann, ja, beim Schwarzfahren erwischt werden, früher gesagt hat, und dann irgendwie halt den Termin nicht nachkommen und dann zu hohem Bußgeld dann irgendwie und dann am Ende irgendwie Knast vor sich sehen. Und das ist halt absurd. Und das kannst du halt auch abschaffen, mit dem du halt irgendwie halt da kein Geld für nimmst. Das muss man schon einrechnen und das wird halt leider nicht eingerechnet oft. Und das war ein hörenswertes Interview dazu, also möchtest du mal erwähnt haben. Letzte Folge, Lage der Nation.
Ja. Ich linke all diese Sachen in den Shownotes von der 839 auf der bitsundso.de, falls ihr einen seltsamen Podcast-Player benutzt, der keine Shownotes anzeigt oder keine Links in Shownotes anzeigt. Ich habe schon alles gesehen. Ich verstehe es nicht, aber es ist passiert. Ich weiß nicht, was da.
Ja, es gibt da solche und solche.
Mhm. Ja. Gut, aber die Picks für heute. Vielleicht einmal ein so ein Sammelpick, vielleicht, das war ein Vorschlag vom Hörer, das war vielleicht ganz interessant mal. Kann man denn irgendwas Sinnvolles mit Shortcuts machen, war die Frage. Und ja, schon, aber man muss schon auch sich ein bisschen Mühe geben und ich finde die UI extrem nicht, also die muss wahrscheinlich so sein, damit du sie mit Touch bedienen kannst, aber sie ist halt dadurch sehr, sehr viel tap, 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 tap auswählen, rumrutschen und so. Mhm. Es ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich wäre mit Text oder einer Tastatur wäre ich schon, es geht auf dem Mac auch, aber es ist, naja, auf jeden Fall. Was ich mir selber gebaut habe, ist so eine Quick-Action, das hatte ich ja schon mal gesagt, Quick-Action, um FFmpeg auf Dateien draufzuschmeißen. Da habe ich so ein Shell-Skript, was in einer Quick-Action lebt, was dann im Explorer einfach rausgefallen kommt. Dann kann ich auf einen Pfeil rechts klicken, sagen Quick-Action, encodieren und dann encodiert der mir meine Sachen dort raus zum Beispiel. Das ist sehr, sehr praktisch. Hätte man früher vielleicht mit Automator gemacht oder so. Geht das noch oder nicht?
Ja,
oder so? Da gibt es viele Möglichkeiten, da was reinzuhängen und jetzt ist es halt so in Shortcuts drin. Das andere, was diese Woche ein Hörer eingeschickt hatte, war natürlich, dass man, was wir neulich diskutiert hatten, wenn man eine Passworts-App haben möchte auf dem iPhone, dann kann man sich natürlich einfach einen Link auf den Homescreen legen, der einen Shortcut ausführt, der die Settings-App in Passworts öffnet. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch jede andere Settings-URL reinschreiben. Es gibt so eine lange große Liste von fast allen Settings-Seiten, also Settings-App von iOS, wo du hinlinken kannst. Und wenn du halt ganz dringend, weiß nicht, deine Wi-Fi-Settings immer dort öffnen möchtest, dann machst du halt ein Symbol auf dein Homescreen, das heißt Wi-Fi, und das öffnet halt die Seite mit deinen Wi-Fi-Settings. Oder halt deine Passwörter oder deine iCloud-Settings oder was du halt haben möchtest. Mhm. Und diese Liste von Settings-Seiten, da gibt es ein GitHub, wo das drinsteht, die ändern sich ab und zu mal, die sind mal je nach Version ein bisschen anders oder manchmal fliegen irgendwelche Sachen raus und wenn du eine iOS-App bist, darfst du auf keinen Fall diese topgeheimen URLs surfen, sonst schmeißt dich das Bergwerk raus.
Zum Folterboden, ja. Ja, das ist ein bisschen traurig, dass Apple da keine solidere Basis gelegt hat, um diese Einstellungen aufzurufen. Da ändert sich gefühlt sehr viel immer wieder. Und
ich habe auch gesehen, wenn du einer App zum Beispiel Kameraerlaubnis beim ersten Mal nicht gegeben hast und versuchst du es nochmal, dann sagt die App, ich brauche Kamera, mach mal Settings auf, dann ist sie doch früher in ihre eigenen Settings wieder reingesprungen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Die springt jetzt einfach auf die Homepage von Settings. Okay. Dass du die App nochmal suchen musst hinterher.
Das ist super Banane ist, weil du wirklich erstmal finden musst, wo es dann ist.
Ja.
Das ist ja aussichtslos eigentlich.
Das heißt, die App hat halt genau eine Chance, die normale User nach der Kamera zu fragen und dann zu erklären, wieso sie die Kamera haben will. Ja. Und wenn das halt abgelehnt wird, dann ist halt schlecht. Ja, also, aber man kann sich da zumindest so innerhalb vom System so ein paar Links hin und her legen und halt auf den Shortcut legen und dann den Shortcut auf den Homescreen legen und man kann sich natürlich auch ein Befehl für den Sprachassistenten anlegen. Dann kann ich jetzt halt sagen, ey Computer, Passwords und dann macht er mir die Passwortseite auf, zum Beispiel.
Du kannst mittlerweile sogar sagen, dass du hier Sag mir mal das Passwort von meinem Disney Plus Account und das wird verstanden.
Das ist offensichtlich Mickey.
Also, nee, selbstverständlich.
Natürlich. Wann und in welcher Situation ist es irgendwie praktikabel und sinnvoll, sich von Siri ein Passwort vorlesen zu lassen?
Direktes Aufrufen von Passwörtern ist, ich meine, es geht für dich immer noch cool. Also, ich meine, du kannst, das ist sicherlich eingeschränkt, also wann du das brauchst, aber es geht. Du musst halt, du sparst dir halt diesen, wie das bei Shortcuts halt oft ist, diesen ganzen Umweg aufrufen und dann suchen und so weiter, sondern es führt direkt zum Ergebnis.
Hey, sag mir mein Netflix-Passwort. Leider kann ich das nicht tun.
Was?
Hat bei mir auch schon funktioniert. Ja, also es ist ja schon so, dass du kriegst ja den Eintrag dann vorgesetzt natürlich und du kannst ja dann, klar, kannst dann kopieren, aber es ist irgendwie auch Käse.
Benutzt du irgendwelche Shortcuts regelmäßig und mit großer Freude?
Ja, also ich baue selbst keine Shortcuts. Das war mir dann doch immer zu blöd. Ich habe da immer gemerkt, dass ich sofort an irgendeine Grenze gestoßen bin und die Lust verloren habe. Und es gibt ja dann auf der anderen Seite zum Glück ja sehr große, ausführliche Sammlungen, die schon einen ganzen Berg an Basiszeug halt abdecken. Also vor allem gerade, wenn man jetzt irgendwie nur sowas, nichts Spezifisches für einen ganz eigenen, speziellen Workflow braucht, sondern halt was Allgemeines sucht für bestimmte Sachen, da findet man ja in diesen üblichen Verzeichnissen, findet man ja das meiste schon an Shortcuts. Was ich eigentlich sehr praktisch finde, ist halt alles, was man so mit Automation machen kann. Ich brauche eigentlich oft nur sehr simple Shortcuts, die halt praktisch nur eine Sache machen, aber das zu verknüpfen halt mit Automation und dann vielleicht auch mit einem Fokus. Und jetzt kam ja iOS 16.4 kam ja jetzt ein ganzer Berg dazu und halt jetzt diese ganz simple Geschichte, halt sich einfach das VPN aktivieren zu können über einen Shortcut, also ein VPN das der Wahl aktivieren zu können. Und das kannst du halt einfach, und ich habe jetzt einfach das Fokus, Arbeit, Fokus verknüpft, Fokus arbeiten, das VPN geht an, was halt entsprechend für die Verbindung sorgt und halt bestimmte Sachen übers VPN schleust. Und wenn ich den Fokus ausmache, geht VPN wieder aus. Fertig. Super simpel. Ja? Also das ist kein Voodoo-Zauber, aber ist extrem nützlich und praktisch. Und sowas kann man natürlich auch. Also jetzt mit 16.4 hast du ja echt einige Sachen, auch was das Always-On-Display angeht vom iPhone 14 Pro und Pro Max, wo du halt einfach selbst ein bisschen flexibler dir festlegen kannst, wann soll eigentlich das Always-On-Display an sein, wann soll das aus sein und oder also flexibler im Sinne von, kannst halt dann mit irgendeinem anders nochmal weitreichender mit irgendeinem Fokus verknüpfen oder halt irgendeine Automation, was man sich da halt so vorstellt. Und das ist schon, also das ist echt schon nützliches Zeug jetzt dazugekommen, aber ja, ansonsten, also ich bin für eigene Shortcuts hat es bei mir noch nicht gereicht, muss ich sagen.
Ein Hörer hatte geschrieben, bei ihm ist das Fokussystem komplett kaputt und es kommen Messages durch oder es rufen Leute an und die sollen nicht und das hat alles nicht richtig funktioniert. Und er hat gemeint, das Problem war vielleicht, dass er nie in diese Einstellung reingegangen ist, wo Leute stehen könnten. Mhm. Und dann ist er mal reingegangen, hat diese leere Liste gesehen, wieder rausgegangen, seitdem geht's.
Oh, interessant. Weil ich höre, das ist interessant, aber ich höre es auch immer wieder, dass es bei manchen Leuten irgendwie so nicht nachvollziehbar arbeitet und das, also du kannst schon bei der Konfiguration, kannst schon viel dich verkonfigurieren. Und es kommen ja, bei manchen Apps haben ja auch bestimmte Nachrichten können ja immer noch durchkommen in der Standardeinstellung. Und dann, Leute werfen da natürlich auch manchmal Sachen durcheinander oder verstehen, das ist halt immer noch so, dass der Fokusmodus ist immer noch sehr kompliziert, wann was irgendwie wirklich ein und wann was ausgeschlossen ist. Und ich glaube, da sorgt auch manches einfach für Verwirrung oder für Verwunderung, obwohl es so arbeitet, wie es sollte. Aber man versteht halt nicht wirklich, wie die Konfiguration ist. Aber das ist wahrscheinlich ein guter Tipp, tatsächlich zumindest mal diese Listen auch zu öffnen und selbst wenn man dann keine Änderung vornimmt, auch bei den Fokusfiltern zum Beispiel, in die reinzugehen und dann nochmal zu sagen, okay, fertig, und dann, dass das dann erst praktisch das wirklich die Änderung oder die Nicht-Änderung oder überhaupt also die Basisfunktion halt auslöst. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, das mal zu machen, wenn man da Probleme hat.
Ja, also versuchen kann man es ja, wenn das irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass die Watch immer irgendwie reinfunkt, dass halt Notifications dann bevorzugt auf die Watch rauskommen, dann sehe ich es nicht, dann fehlen sie auf dem iPhone so. Irgendwie auch komisch.
Ja,
das vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber vielleicht ist es auch dann zusätzlich mit Slack oder so, dass der macht ja nochmal extra Magie, dass es dann auf dem Mac kommt und nicht auf dem iPhone und solche Sachen.
Ja, also Slack hatte, glaube ich, echt, also gerade es gibt ja echt einige Messenger inzwischen, die so eine eigene Komplexität da mitbringen mit den Mitteilungen. Das macht es, glaube ich, echt nochmal komplizierter. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es irgendwie Apps gibt oder dass dann irgendwie, wenn die, ja, da irgendwie der Push-Server noch irgendein altes Ding drin hat und dann hängt es noch irgendwie auf dem alten Gerät und kommt dann auch die Nachricht auf dem falschen Gerät an und dann kriegst du halt auf deinem neuen iPhone die Nachricht nicht oder halt nur auf dem alten iPhone und das, also solche Sachen halt. Also das sind schon Sachen, die schief sind.
Alex, hast du dir mal das SGPT vom Vitici angeschaut?
Mhm, das ist ganz nett geworden.
Der hat so halt GPT in Shortcuts reingehauen und dann darüber halt Systemfunktionen darüber zugreifbar gemacht, die es halt in Siri von Haus aus nicht gibt.
Ja, die, also ich meine, diese Chat-GPT-Geschichten, da gab es ja erste Shortcuts schon vor vielen Monaten, Wochen.
Ja.
Also das war keine, also ich möchte da niemanden abwerten, aber das war halt ein Standard-Shortcut, den konnte man sich aus verschiedenen Quellen runterladen. Das war immer nett. Die Besonderheit bei seinem neuen Ansatz ist jetzt, dass du die lokalen Daten mit einbeziehen kannst. Also gerade das letzte Update von diesem Shortcut, Updates für Shortcut ist auch so ein ungelöstes Problem.
Ja,
also
ja,
es gibt
ja
kein System, wie du Shortcuts updatest.
Ja,
und das ist, es ist nach so vielen Jahren echt irre, anstrengend. Ja. Weil
und das Schlimme ist, ich wusste das ja nicht. Ich bin ja in diesem Shortcuts-Game einfach nur drin. Und ich wusste das nicht. Und ich habe gesagt, ich kann doch eigentlich einfach nur zu blöde sein, dass ich es einfach nicht finde. Also es ging mir irgendwie mit SWDLT so, dass ich da irgendeine uralte Version hatte. Und ich habe gesagt, okay, und wie kriege ich jetzt dieses Update? Das kann doch alles nicht enden.
Ja, das ist dieser Shortcut, um YouTube-Videos runterzuladen.
Genau.
Und da gibt es halt immer wieder, weil dieses Backend sich dort ändert, bei den verschiedenen Anbietern musst du im Shortcut up-to-date bleiben und es gibt keine schöne Variante. Es gibt halt Leute, die bauen so Shortcut-Updater, aber das ist halt alles Quatsch, weil das ist halt nichts Offizielles und das geht kaputt und deswegen bleiben so die großen Leute, also die Shortcuts im großen Stile bauen, die bleiben einfach dabei, du lädst ja einfach nochmal das Original runter. Mhm. Und das ist dann die aktualisierte Version, hoffentlich.
Ja.
Und ersetzt diesen Shortcut. Also
und
ist
du
alles,
weißt es ja aber auch nicht so wirklich.
Das ist echt krumm. Was, also vor allen Dingen jetzt bei dem Shortcut, bei dem SGPT hat er ihn genannt, Shortcut, der kam halt ganz gut an, der wurde überall rumgereicht und deswegen gab es da auch gleich Bugfix-Updates, deswegen ist man dann diese Update-Problematik gleich wieder reingerannt. Aber was der halt so macht, ist dieser hybride Ansatz, was echt interessant ist, weil du halt jetzt auch zum Beispiel, kann dieser Shortcut da in den Kalender schauen oder er kann halt dir eine Playlist anlegen in Apple Music und ChatGPT sagt dir natürlich super gerne, was die besten Songs aus den 70ern waren und diese Liste dann umzumuddeln in eine Playliste ist dann einfach eine nette Zusatzfunktion. Und diese hybride Geschichte ist was Neues definitiv. Also einfach ChatGPT, den Chat-Aspekt sozusagen per Shortcut zur Verfügung zu stellen, den gab es schon vorher für die Watch, den gab es auch mit Spracheingabe etc. Aber ja, die Lösung jetzt ist halt, wenn du deine persönlichen Daten, wie beispielsweise Kalenderinformationen einbeziehen möchtest. Also das Lustige ist, ich hab halt zum Beispiel gefragt, irgendwie so, hier, ich hätte eine Anfrage für einen Termin am Samstag, irgendwie, was steht denn in den nächsten Tagen bei mir auf dem Kalender? Und hat auch gleich die Reminders mit einbezogen und so weiter und hat mir ausgespuckt irgendwie so, dass das Freitag gar nicht so gut aussehen würde, weil ich da halt irgendwie, weißt du, 13 Einträge in meiner Erinnerungsdatenbank hatte, so. Was jetzt nicht explizit Termine sind, aber es war halt durchaus interessant, wenn man diese Information dort auch einfließen lassen möchte.
Auch mit mehreren Leuten ist GPT sehr gut. Terminfindung,
das ist
sehr
gut, gelöstes Problem einfach.
Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, das ist nicht den Shortcut, aber halt GPT gefragt, nach einem Rezept für vegane Zimtschnecken. Dann habe ich es nicht gemacht, aber es hat plausibel ausgesehen.
Okay.
Eigentlich ist es also ein bisschen schade, weil das Milch, jetzt, Eier. Die Geschichte wäre jetzt doch viel spannender gewesen. 100 Gramm Hackfleisch.
Nee, auf den ersten Blick hat es ganz gut ausgesehen, aber ich habe dann ein anderes gemacht. Und das hat der Basti dann irgendwie sofort gefressen.
Ich habe einfach das komplette Ding inhaliert.
Also nicht eine Schnecke, sondern
alle Schnecken einfach. Also außer irgendwie so zwei Höflichkeitsschnecken, die irgendwie aus unerfindlichen Gründen übrig geblieben sind. Ja,
die sind nicht übrig geblieben, die haben den nächsten Morgen halt
inhaliert. Nee, aber es hat recht plausibel ausgesehen, es war nichts drin, aber es kann halt auch sein, dass der das ganze Rezept einfach von irgendwo genommen hat und Wort für Wort dort reingeschrieben.
Klar, wirklich, wirklich.
Aber ist auch egal, auf Kochrezepte kein Copyright.
Auf keinen Fall.
Nee, wirklich nicht.
Also, nee. Also
das auch, haben sie doch hier ausgefochten.
Aus Prinzip nicht, bitte.
Haben sie was?
Das hatten sie doch mal hier irgendwo ausgefochten bei, ich weiß, irgend so Schurkenrezeptseite.de.
Ja, die haben verklagt Leute wegen diesem Brötchen und so. Das ist viele Jahrzehnte schon her, aber ja.
Schurkenrezepte.
Doch, Schurkenrezeptseiten.
Schurkenrezepte.de. Das ist hundertprozentig.
Deswegen sage ich ja auch, wenn du irgendeine Situation vorfindest im digitalen Raum und dann wird eine Regelung gefunden, es ist ja meistens danach nicht besser als vorher. Mhm. Ja? Es ist ja anders. Ja?
Ja.
Also, weißt du, so, oh, meine Schuhe sind nass und zündet er sie dir an. Das ist auch nicht gut. Das ist halt anders. Ja, das, so wie bei...
Wenn die nur kurz angezündet werden zum Beispiel?
Ja, das ist so wie das Ende von täglich größtes Murmeltier. Er sagt, irgendwas ist anders. Anders ist gut. Aber manchmal ist auch anders nicht gut.
Es könnte so sein, es könnte aber auch so sein. Das ist
eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Ja.
Gut.
Ja, ich habe ja natürlich viel Shortcuts mit, die meine Arbeit betreffen, logischerweise. Also Screenshots in Gehäuse haben, reinknallen ist oft benutzt bei mir beispielsweise. Natürlich auch so Bilder kleinrechnen. Ja? Schiebst du zu einem Dienst hoch, der das Bild halt klein macht. Das ist nicht nur irgendwie mein Blog betreffend, sondern halt auch, weiß nicht, wenn man sie über Messenger teilt, die vielleicht nicht so große Bild-Uploads zulassen etc. Das ist eigentlich ein netter Shortcut, den ich echt häufig ausführe. Oder Daten halt von einer App zur anderen transportieren, also Bookmarks zum Beispiel von Pocket zu GoodNotes zu schieben. Das sind alles so automatisierte Schritte, die mit einem Klick erledigt sind. Und das sind auch Shortcuts, die ich nicht selbst gebaut habe, sondern die dann der jeweilige App-Entwickler mitbringt. Und das ist ja auch eine Neuerung von seit iOS 16, dass du schon so Beispiel-Shortcuts für deine installierten Apps in der Shortcuts-App unten, in der Kurzbefehle-App unten findest. Also kann man durchaus mal schauen, ob da ein guter Vorschlag dabei ist, weil man hat ja die App installiert aus irgendeinem Grund und vielleicht gibt es da einen Shortcut, der zu seinem Anwendungsfall passt. Das sind meistens sehr einfache Dinge, da ist nichts Komplexes dabei, aber ist es ein Ansatzpunkt. Und also alles, was mit URLs natürlich zu tun hat, ist, bietet sich an. Also gerade so URL-Cleaning-Shortcuts, dass du irgendwelche Parameter wegstreichst und so weiter. Das ist natürlich alles nettes Zeug, was von Hand einfach viel Arbeit machen würde. Und genau, das sind so also meine am häufigsten wahrscheinlich benutzten Shortcuts. Und darüber hinaus hast du dann diese ganzen klassischen Geschichten, die Basti schon angesprochen hat, wie irgendwie halt ein YouTube-Video mal runterladen oder das Audio von einem YouTube-Video zu deiner Podcast-Player-App der Wahl zu laden. Das ist sonst auch händisch einfach, ja, anstrengend, nervig. Oder musst du halt an den Rechner gehen. Und das kannst du halt so dir vereinfachen.
Allgemein ist halt so alles mit also FFmpeg ist ja so ein bisschen kompliziert zu bedienen, weil es halt in eine Kommandozeile musste halt X Inputs und Y Verarbeitungsschritte und Z Outputs zusammenstecken. Mhm. Ja, es ist also im Grunde so ein bisschen wie Yahoo Pipes, aber für Medien. Und das halt in ein Ding zu schreiben, ist relativ komplex. Und das kann ChatGPT relativ gut, das dann auseinanderzudröseln, was du eigentlich wolltest. Und dann kannst du ausprobieren, ob es geht oder halt nicht. Dafür ist es halt auch recht hilfreich. Weil ich habe schon für manche Späße habe ich dann schon auch eine Weile gebraucht, wenn ich es handgemacht habe. Aber es geht schon, aber es ist halt kompliziert. Und Basti, wie schaut es denn aus bei in der Android-Welt? Oder hast du einen iOS-Shortcut?
Also wie ich gerade vorhin den SWDLT angesprochen habe, den ich halt auf dem iPhone ab und zu benutze, was ganz nett ist. Auf der Android-Welt gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja nichts Eingebautes. Aber es gibt halt 17 Apps, die sowas halt auch tun. Tasker, Automate, MacroDroid. Je nachdem, wie crazy man das UI haben will, kann man sich halt verschiedene Sachen auswählen und die können halt dann alles inklusive Shell-Skripte ausführen. Ich hatte hier auf dem Rechner tatsächlich mal das Problem, ein Problem, dass ich über eine Third-Party-Software hier vom Loop-Deck meine Deckenlampe steuern möchte, zumindest in irgendeiner Form. Und die ist halt in HomeKit drin und das ging da nicht so einfach. Und dann war einfach die einfachste Möglichkeit, sich einen Shortcut zu erstellen, der einmal kurz die Lampe queried, was ist denn dein Status? Und je nachdem, was dann ist, die Lampe an- oder ausmacht. Und das ist relativ praktisch, weil ich kann jetzt über den Umweg eines Shortcuts meine Lampe außen anschalten. Es hätte auch für viele Euro ein Tool gegeben, das mir für jedes HomeKit-Ding eine URL, lokale URL zurückgibt. Wir sprachen, glaube ich, hier auch schon mal drüber. Aber das war es mir einfach nicht wert. Und deswegen, das, was man jetzt im Video sieht oder eben nicht sieht, wenn man kein Video anschaut, ist das Ergebnis eines Shortcuts, der einfach mit HomeKit interagiert.
Mhm. Gut. Ich linke mal eine Handvoll von Sachen, die man sich da anschauen kann. Und ich finde halt immer ganz, ganz nett, wenn man auf dem Mac halt auf die Shell zurückfallen kann und dann da irgendwas zusammenstecken kann. Es gibt ja auch für das eine, wie heißt denn dieses? Es gab früher dieses Command-Line-Apple-Script-Ding, was dann auf der Command-Line-Apple-Script ausgeführt hat. Das gibt es auch wahrscheinlich immer noch. Das kann man immer noch benutzen, um dann halt irgendwas Apple-Skriptiges losfahren zu lassen. Also die Welten, die sprechen schon auch miteinander und das kann so ganz für das eine oder andere ganz nett sein, aber ich benutze es dann am Schluss auch nicht so viel. Weil es immer irgendwie, zum Beispiel diese Quick Actions im Finder, die sind oft einfach weg. Die sind weg, dann muss ich in die Shortcuts-App wieder neu hinzufügen und dann sind sie wieder da, obwohl ich nichts geändert habe oder so. Es ist ein bisschen auch nicht Top-of-the-Line-Priorität von Apple, das irgendwie am Laufen zu halten, habe ich das Gefühl. Also es gibt das Shortcuts-Team, aber ich weiß nicht, was die den ganzen Tag so machen. Vielleicht sind die jetzt auch mit Brillen-Shortcuts beschäftigt und sagen, hey, mach mal Avocado. Naja, gut. Ich glaube, wir machen das heute gleich schon zu heute. Das normale Picks dann wieder nächstes Mal. Und danke sehr fürs Zuhören, Zuschauen und bis bald. Vielleicht hört die Flaute auf. Ja, oder es kommt halt der Hurricane und
fegt alles weg.
Ja. Möglich.
Genau. Guten Abend. Servus.
Guten Abend. Guten Abend.